Hallo und herzlich willkommen am Tisch für drei, dem genussverliebten Podcast von Chefs Kulinar. Ich bin Andreas Möcker und darf als Key Account Manager bei Chefs Kulinar nicht nur die besten Küchen und Gastgeber Deutschlands betreuen, sondern mit meinem Podcastpartner Ulf Tietke auch immer wieder tolle Persönlichkeiten aus der Branche treffen. Und dabei haben wir seit mehr als 5 Jahren Mikros dabei.
Ja, du sagst es, Andreas. Und damit auch von meiner Seite ganz liebe Grüße an alle da draußen und ein großes Hallo an unsere heutigen Gesprächspartner zum ersten Mal. Ein Vater- und Sohn-Gespann. Beide mit Zwirbelbart, beide sehr virtuos als Ceranfeld-Ballerinas unterwegs. Und ich bin einfach super happy, euch kennenzulernen, lieber Christopher und lieber Horst Lichter. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Danke auch von meiner Seite.
Sehr gerne. Also Ulf, ich muss ganz kurz einhaken, weil es ist immer schwierig, Podcasts zu hören und 4 männliche Stimmen oder 4 weibliche Stimmen zu hören und vielleicht kennt man sie gar nicht, aber das haben wir heute ja nicht. Also die Stimmen, die sind unverkennlich und die kennt man. Also auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen an euch beide.
Dankeschön. Von unserer Seite natürlich auch. Also das war der Vater.
Danke dir, mein lieber Andreas.
Das war der Sohn.
Die Stimmprobe. Jetzt haben wir alle biometrischen Daten schon drauf. Der Rest macht die KI. Nein, Spaß. Wir machen das hier natürlich ganz analog und wunderbar. Denn wir werden nachher über Genuss sprechen und über Trödel, über Follower und Zuschauer, über Röstlichkeiten und die Liebe zu Leckerem. Aber einsteigen will nur mit was ganz Haarigem. Warum eigentlich die Bärte? Ich meine, ihr tragt beide Zwirbelbart. Ist das so ein Familiending? Muss man das machen? Steht das in der Familiensatzung irgendwo mit drin? Geht es um Seelenverwandtschaft mit Salvador Dali oder hat das einfach rein modische Gründe?
Also ich glaube, ich bin der Ältere. Ich fange mal an, weil ich hatte ihn vor Christopher.
Das hoffe ich, dass du in der Art vor deinem Sohn hattest.
Ich bin so nicht auf die Welt gekommen.
So auf die Welt. Ich weiß nicht, was der Arzt dann sagt.
Nein, also ich entstamme noch einer Zeit, wo ich als Junge unglaublich stolz war, als die ersten Haare auf die Beine kamen, wo man dachte, jetzt wirst du langsam erwachsen. Als die erste Pflaumen an der Oberlippe kamen, ich kann mich erinnern, dass ich sogar mit Mutters Kajalstift mir den Schnäuzer ein bisschen schwarz gemacht habe, für zur Schule zu gehen, damit die alle sehen, oh, jetzt kriegt er einen Schnäuzer, einmal Nase putzen, mal die eine Hälfte wieder weg. So, und ich habe tatsächlich auch auf alten Fotos, die ich immer noch habe, mit 16 Führerschein für Moped gemacht. Da hatte ich schon Vollbart. Ja, also alles, was damals wuchs, habe ich stehen lassen. Also an Bart. So, und der Schnurrbart, der kam tatsächlich erst mit 19, so wie er heute ist. Aber das sind ja schon viele Jahrzehnte. Aus einer ganz anderen, ja, Grundlage, Beweggründe. Ich habe damals angefangen mit Bodybuilding. Und fand das sensationell. Und jeder von uns in dem Team hatte ein Idol. Ja, jeder hatte irgendwo jemand, wo er sagte, so würde er gerne werden. Bei mir war es so, dass ich gesagt habe, die alten Jahrmarkt-Gewichtheber von ganz früher, die hatten einen geringelten Anzug an, 2 Eisenkugeln und die hatten alle so einen Schnäuzer. Und aus dem Grund und nur aus diesem Grunde habe ich mir den Schnurrbart so wachsen lassen. Und das war lange, lange Zeit, bevor ich jemals mit dem Fernsehen in Kontakt kam oder man sagte, ja, das ist, damit er auffällt. Und die Brille kam tatsächlich nach dem ersten Gehirnschlag, als ich schlechter gucken konnte. Da habe ich auch erstmal alles Modische ausprobiert, rechteckig, lang, sechseckig, das sah alles auf meinem Kopf scheiße aus. Deswegen ist es eine runde Brille geworden und die ist geblieben. So, und warum Christopher den hat, ja, das weiß ich gar nicht.
Jetzt erzähl mal.
Ja, wie ist das gekommen? Das ist eine gute Frage. Ich wollte immer schon Vollbart haben. Stand ich immer schon total drauf, durfte das aber wegen meinem Hauptberuf nie tragen. Weil das war mit Maske und Giftgasen und sowas, deswegen durfte ich das nicht.
Du bist Giftgaschemiker oder was? Nein, du bist Chemieingenieur, ne?
Genau, ich bin Chemieingenieur.
Weil du so Giftgas gleich sagst. Ich dachte, was
genau,
bist du denn für
Genau, ich habe damals auf, im Ersten Weltkrieg, nein, Spaß beiseite, ich bin gelernter Chemikant, habe auf Wechselschicht gearbeitet und wir waren in einem Phosgenbetrieb.
Okay.
So, und das ist ja ein Kampfgas aus dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg gewesen. Und da musstest du jeden Tag glatt rasiert zur Arbeit erscheinen. Dann kam ich mich beruflich weiterentwickelt, habe meinen Ingenieur gemacht, meinen Techniker auf Abendschule, habe eine Stelle bekommen, Corona. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt kannst du mal vollen Bart wachsen lassen. Ne? Dauer Homeoffice, weiterentwickelt, wunderbar, durfte der Bart auch bleiben.
Also ist das quasi dein Long-Covid?
Quasi ist das mein Long-Covid bis heute geblieben, richtig, genau. So, und dann hatte Papa sich irgendwann verschnitten am Schnäuzer und dann konnte er nicht mehr so diesen schönen Zwirbel machen. Und ich fand das immer schon interessant und habe gesagt, auch die Modeerscheinung, da probierst du jetzt auch mal aus, findest du spannend. Und ich fand das immer toll, dieses, für mich ist das so ein Gentleman's-like. Und habe ich dann irgendwann gesagt, so, das machst du jetzt, das gefällt dir.
Ja, ich war am Anfang schockiert, als er ankam mit einem langen Vollbart und gesagt, Alter, was machst du denn da? Schneiden in Form, weil ich hatte ja zu der Zeit nur den Schnurrbart, keinen Vollbart. Und hatte halt wirklich nur, wie man auch auf alten Bildern sieht, jahrelang oder jahrzehntelang nur den Schnurrbart und er kommt auf einmal halt ein Vollbart. Ich habe den Sohn nicht erkannt, habe ihm dann ständig Fotos geschickt, wie hübsch er war ohne Bart, ja, von der Hochzeit und früher. Und dann gesagt, guck mal, da sahst du wesentlich besser aus. Ja, und urplötzlich kommt er an und dann war der Schnäuzer auch noch oben. Ja, und er hat gesagt, aha, jetzt sieht man doch, dass es mein Sohn ist. So, bei mir ist der Vollbart ja noch gar nicht so lange. Wie lange habe ich den Vollbart jetzt? Vielleicht 1,5 Jahre
erst. Ja, maximal länger nicht.
Ja, ich hatte, sag mal 1,5, maximal 2 Jahre, 3 Wochen drehfrei und hatte am ersten Tag einfach keine Lust zum Rasieren. Am zweiten Tag habe ich gedacht, ach komm, das geht schon. Am dritten Tag sah es sehr ungepflegt aus. Habe ich aber gesagt, komm her, ich bin nur draußen am Arbeiten im Garten, mich sieht keiner. Und da kam so ein bisschen Bequemlichkeit und habe ich nach einer Woche gedacht, naja komm, lass es einfach mal stehen. Ja, man weiß ja nie. Und dann habe ich kurz bevor ich wieder drehen musste, montags musste ich drehen, samstags hatte ich einen Termin beim Barbier und habe gesagt, du, schneiden mal in Form, wenn es mir gefällt, lassen wir es, wenn es mir nicht gefällt, ist er schnell ab. Ja, und gefiel mir. Dann habe ich tatsächlich samstags angerufen bei der Produktionsfirma und beim Sender und habe gesagt, Kinder, ich habe einen Vollbart. Und das war eine große Aufregung. Ja, weil das ist so, als wenn ich einen Schnurrbart abmache. Weil du siehst ja von jetzt auf gleich ganz anders aus.
Ja, die rufen aber beim Sender an. Wenn du jetzt keinen Schnurrbart hättest, rufen die beim Sender an und sagen, die haben irgendwie den Moderator vertauscht.
Genau. So, aber mir gefällt's. Und da er diese Farbgebung hat, die ich sehr außergewöhnlich finde, weil die meisten Menschen haben ja das Grau genau andersrum. Ich habe ja rechts links, wo die meisten Grau kriegen, habe ich ja dunkel und in der Mitte Grau. Du übrigens auch. Könnt's doch, mein Sohn.
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm,
ja,
ne?
Ich freue mich, dass du es dann jetzt doch auch erkennst. Ja?
Ich akzeptiere
es
jetzt.
Das ist schön, wir geben noch eine Pressemeldung raus. Horst Lichter erkennt seinen Sohn. Ja? Das ist doch,
das ist auch schön, oder? Das ist
schön, ja. Herrlich. Ich finde, hat doch schon einen großen Gewinn heute.
Ja, ne?
Wie oft geht ihr beiden zum Barbier?
Ich gehe gar nicht zum Barbier. Ich mache das alles selber, ja.
Ja, lässt du nicht schneiden?
Nein.
Ach, hör auf.
Ja, das mache ich alles selber.
Also den Schnäuzer lasse ich keinen dran, aber im Bad einmal die Woche.
Nee, das, also Christine schneidet mit den untenrum mal in Form, ansonsten jeden Tag, wenn ich den dann gewaschen habe mit Conditioner, Öl und so ein Mumpitz.
Mein Gott.
Ja, Hölle.
Wie lange brauchst du morgens für deinen Bad?
Viertelstunde, 20 Minuten.
Boah.
Für alles andere 5.
Ja.
Wahrscheinlich.
Richtig.
Also ich keine 5 Minuten.
Ich glaube, die Viertelstunde haben wir jetzt auch schon bald gebraucht für den Bad. Ja. Der längste Einstieg aller Zeiten. Aber ich habe noch 2 Sachen, die würde ich gerne noch wissen. Und zwar, Horst, was müssen wir mit dir machen, damit du uns 1, 2 von diesen Bodybuilder-Fotos rausrückst, dass wir die mal veröffentlichen? Ich würde echt gern sehen, wie jetzt quasi der junge Arnold Lichter, natürlich der junge Horst Lichter, ja, wie du da als Hardcore-Pumper, ja, als so ein richtiger Steroid-Kampfzwerg da, wie du da unterwegs gewesen bist. Gibt's da Fotos noch? Ja, klar. Und rückst du die raus? Auch ja, oder?
Es gibt ein Foto, das ist freigegeben worden mal und seit der Zeit geistert das überall rum. Das kriegst du mal bei YouTube überall zu sehen.
Okay.
Ja. Und das andere, da sind immer andere Jungs aus dem Studio mit drauf, die darf ich nicht.
Aber Ulf und ich haben eben vorher noch philosophiert, wer wohl dein Vorbild für diese Bodybuilder-Geschichte war. Aber du hast das ja wunderbar erklärt und wir gingen ganz stark von Arnold Schwarzenegger aus, weil der, wir haben extra nachgeguckt, 15 Jahre älter ist als du und das hätte ja auch vom Alter her dann perfekten Vorbild sein können.
Also Mr. Olympia-Geschichten, ja. Und so, ja, ja.
Ich habe auch die Doku gesehen, eine Welt, muss man sehen, wirklich. Ralf Möller, den kenne ich privat sehr gut, auch noch aus meiner aktiven Zeit. Ich vergesse, neben im Studio sind wir natürlich, wir haben ja viel zusammen gemacht, waren im Kino und alles mögliche, aber wir waren noch auf Lehrgänge. Und somit waren wir mal im Ruhrgebiet bei einem Lehrgang von Ralf Möller. Altes Studio, so ein Saal, maximal so groß wie der Raum hier. Ralf saß an einem Tisch, etwas erhöht und auf dem Tisch stand eine ganze Sahnetorte, ist kein Witz, mit einem großen Löffel daneben. Und wir Jünger saßen unten und haben ihn angehimmelt, weil er ist ja riesig. Er war ein Riesentyp. Und er saß vor uns und er hat dann exakt bei der ganzen Erzählerei die ganze Sahnetorte gegessen.
Mein alleine. Gott.
Und hat uns erzählt, er ist gerade in der Aufbauphase und dann brauchst du halt 10.000 bis 12.000 Kalorien pro Tag. Also jetzt nicht unbedingt eine Sahnetorte, da gibt es andere Sachen, aber er hat an dem Abend da mal eine ganze Sahnetorte gegessen. Und ich vergesse einen Satz auch nie, den muss man einfach sagen, weil mit Testosteron und Ähnliches ist ja alles, sollte man ja nicht machen. Und er kam wirklich damit so um die Ecke und sagte, pass auf Jungs, mal ganz ehrlich, mit Testosteron, das ist scheiße, das ist wahnsinnig gefährlich. Das ist nicht gesund. Da müsst ihr unbedingt unter ärztlicher Aufsicht machen, maximal 3 Kuren im Jahr. Geil. Vergesse ich in meinem Leben nicht. So, also.
Oh wei.
Ja. Sehr gut, sehr gut. Horst, sag mal, was meinst du? Würde man dich ohne Nickelbrille und Bart auf der Straße erkennen?
Sobald ich rede, ja.
Mhm.
Weil der Schnurrbart ist normalerweise nie nach oben. Also das ist anders wie bei Christopher. Christopher steht morgens auf, der macht sich jeden Tag den Bart schön. Wenn ich nicht drehe, habe ich den Schnurrbart nie gemacht. Dann kämme ich ihn wirklich runter und wenn mich jemand anspricht, dann sage ich immer, du, ich habe frei, ich trage die Haare offen. das ist mir dann auch, ich habe mir jetzt jahrzehntelang Haarspray ins Gesicht gesprüht und irgendwann ist gut und deswegen, es kann sogar passieren, dass ich irgendwann auf einmal sagen würde, es ab. Ja, also wenn
das hatte ich gerade im Kopf. Kann das passieren?
Ja, das kann passieren. Du, also mir hat man nie viele Dinge geglaubt, die ich immer gesagt habe, aber bis jetzt habe ich immer noch alles gemacht, was ich irgendwann mal wollte. Und dann ist es halt ein normaler Schnurrbart.
Aber wisst ihr ja nicht, dass es wirklich Forscher gibt, die sich mit Bartpsychologie beschäftigen? Und jetzt kommt es demnach, schätzt man Männer mit behaarten Gesichtern als freundlicher, intelligenter, väterlicher und sogar smarter ein. Also im Grunde machen wir alles richtig.
Ich würde sagen, Haken dran.
Ja, der hat vollkommen recht.
Oder? Ja, absolut. Ne? Ja. Also,
was für ein intelligenter Forscher.
Ja, dafür müsste ich kein Forscher sein, um das zu sagen.
Deswegen hat Ulf sich jetzt auch noch schnell einen Bart wachsen lassen.
Ja. Und auch nachgemalt mit Kajal. Ich hoffe, man sieht es nicht. Also, heute bitte keine Fotos auf jeden Fall. Gut, ich würde sagen, lasst uns das vielleicht nicht weiter vertiefen. Jetzt erstmal die Werbung. Buitoni Professional wurde speziell für die Gastronomie entwickelt. Die mediterranen, gebrauchsfertigen Tomatensoßen aus sonnengereiften Tomaten sind in praktischen 3 Kilogramm Dosen erhältlich. Die Sugo Range überzeugt durch intensiven Geschmack dank langem Kochen, die Salsa Range durch Leichtigkeit und dem frischen Geschmack reifer Tomaten. Ideal für Pasta, Pizza oder kreative Gerichte, für authentischen Geschmack und höchste Qualität in jeder Dose. Für weitere Informationen besuche nestleprofessional.de.
Ihr beiden, eines darf bei uns jeder beantworten und mit dieser Tradition wollen wir nicht brechen. Was ist für euch Genuss und wie wichtig ist euch das Genießen? Also, Christopher, gerne zuerst.
Was ist Genuss? Genuss ist, finde ich, ein sehr weitgreifender Begriff. Ein Genuss kann ja schon sein, deine Frau zu Hause in den Arm zu nehmen, die Kinder auf dem Schoß zu haben. Ein Genuss kann sein, eine gute Zigarre, ein richtig tolles Glas Wein zu trinken. Genuss muss nicht zwingend was mit Essen zu tun haben. Es gibt so viele Sachen, die wir genießen können. Ich genieße es zum Beispiel, in die Garage zu gehen und diesen alten Geruch vom alten Oldtimer zu riechen. Dieses, so eine Mischung aus Benzin und Öl, das ist ein ganz besonderes Aroma. Das alleine ist schon Genuss. Genuss kann es auch sein, auf die Terrasse zu gehen, in die Sonne zu blicken, sich hinzusetzen, 5 Minuten durchzuatmen, die Vögel zu hören, in den Entenstall zu gehen, die Tiere glücklich zu sehen, sich in den neuen Wachtelstall zu setzen, eine Wachtel auf den Schoß zu nehmen und zu streicheln. Das ist ein Genussmoment.
Schön. Horst?
Das ist ein tiefes Gefühl der Zufriedenheit. Weißt du, wenn ich all das, was Christopher gesagt hat, unterschreibe ich, weil da sind wir ähnlich, nur ich habe keine Wachteln.
Einer muss einen Vogel haben, ja, das ist so.
Ja, das Erste, was ich gedacht habe, als er Wachteln um die Ecke kam, ich kann mich an meine Lehrzeit erinnern, die haben mich immer mit Calvados abgelöscht, aber ich glaube, wenn ich damit kommt, wird's
gefährlich. Hast du ihm schon mal welche geklaut? Oder zählt er die jeden Morgen durch? Weil so eine Wachtel ist ja schon lecker.
Ja, aber eine Sache könnte ich tatsächlich nicht. Das nur nebenbei. Als ich in die Lehre kam als Koch, ich wollte ja immer Koch werden.
Ja.
Ich habe 2 Berufe, entweder Koch oder Möbelschreiner. Und das ist wirklich so. Warum? bin ja nicht Koch geworden aus Liebe zu den Lebensmitteln. Auch nicht aus der Liebe zum Kochen heraus, sondern ausschließlich, und da lege ich großen Wert drauf, ich liebe es, am Tisch zu sitzen. Weil das war, das ist eigentlich der schönste Moment, wenn Papa, Mama, die Kinder am Tisch sitzen. Mhm. Ja, meine Eltern haben viel gearbeitet, die haben noch Oma und Opa gepflegt und alles Mögliche. Aber es gab immer ein Frühstück und es gab immer ein Mittagessen am Tisch. Und Weihnachten, und das war schön. Und darüber habe ich mir als Kind schon Gedanken gemacht. Und ich habe immer gesagt, entweder baue ich den Tisch, an dem wir sitzen, oder ich mache das auf den Tisch, warum die Leute zu dem Tisch kommen. Und wenn du mal in Ruhe fertig denkst, das war schon immer in der ganzen Geschichte des Menschen. Man saß am Lagerfeuer, man hat erzählt. Und wenn du jetzt mal in der heutigen Zeit bist, die Taufe ist am Tisch. Kommunion oder Konfirmation ist am Tisch. Das erste Date, da gehst du essen, auch wenn du dann gar keinen Hunger hast. Ja, und du hoffst inständig, dass dein Mädel keine Zwiebeln und kein Knoblauch isst in dem Moment, weil du möchtest gerne nachher noch knutschen. Aber du gehst essen. Die Verlobung ist wieder ein Essen, die Hochzeit ein Essen. Dann kommt wieder eine Taufe und selbst deine Beerdigung wird ein Essen sein. So, das war für mich immer wichtig. Ich habe immer Menschen geliebt. Mein größtes Hobby waren Menschen und Geschichten. Aus dem Grund bin ich dann tatsächlich auch Koch geworden. Ja, das war aber auch vielleicht der große Unterschied zwischen den großen Köchen, mit denen ich arbeiten durfte, auch im Fernsehen, auch mit den Sterneköchen, die mich trotz allem schätzen. Ja, aber ich habe immer größten Wert drauf gelegt, dass es einfach nur lecker ist. Ich wollte nie eine Auszeichnung haben als Koch für das Kochen. Weil ich habe eine Sache nie aus dem Auge verloren und das wiederum ist auch Genuss. Und das mache ich mein ganzes Leben lang so, auch jetzt bei Bares Ferraris. Ich habe nie gekocht für mich, sondern immer nur für den Gast. Ich habe einem Gast nie vorgeschrieben, was für ihn Genuss ist. Mhm. Wenn ein Gast einen fantastischen Seeteufel ist und dabei eine eiskalte Cola möchte, gibt es mit Sicherheit Gourmets, die den Kopf nach hinten schlagen und sagen, um Gottes Willen, er macht den Fisch tot. Nein, wenn es doch für diesen Menschen der Genuss ist,
vollkommen richtig,
dann soll er das so haben, wie er das möchte. Da kann ich doch nicht den Gast rausschmeißen. Ansonsten bin ich ein Künstler. Weißt du, ein Sternekoch, und das ist richtig so, der komponiert etwas im Gesamten, das ist ein Kunstwerk und da geht man hin, um dieses Kunstwerk zu genießen und man isst halt dieses Kunstwerk. Das war anderes, das war nie ich. Bei Laferlichter Lecker oder den anderen Kochsendungen, da ging es bei mir immer nur darum, ich habe das nie für mich gemacht, sondern fürs Publikum. Ich habe relativ früh verstanden, was ich da mache, was meine Aufgabe ist. Mhm. Die Aufgabe war einfach, bleiben wir bei Laferlichter. Da war Johann Lafer, der Sternekoch, bei dem selbst die verwelkte Petersilie wieder glatt steht, wenn er sie anfasst. Und daneben ist der Prolet, dann ist der
Lichter. Kann man jetzt auch falsch verstehen, dass selbst die verwelkte Petersilie wieder glatt steht. Nein, meine Damen und Herren, wir sind nicht mehr beim Bart.
Nein. So, aber und bei mir ist so, für mich war wichtig, dass die Menschen, weil die können es ja nicht probieren, die können es auch nicht riechen. Wir machen ja Fernsehen. Rein theoretisch hätten wir auch Gips anrühren können und sagen, mein Gott, ist der lecker. Das sieht ja keiner, kann keinen prüfen. So, aber da ging es dann darum, dass das, was ich mache Unterhaltung, die Menschen müssen Tränen lachen, ich möchte, dass sie sich wohlfühlen, aber wichtig war immer zum Schluss, muss es lecker sein. Ja, es muss schmecken. Ich bewundere jetzt Christopher dafür, seine Entwicklung, das habe ich ihm früh genug gesagt, wenn er nur das gekocht hätte, was ich da im Fernsehen fabriziert habe, das wäre falsch, das kann man am Anfang machen. Aber die Weiterentwicklung, wenn man das Kochen so liebt, finde ich großartig. Das war aber nie mein Ding. Ich war nie Koch aus Leidenschaft.
Christoph, kam das mal für dich in Frage, dass du Koch lernst?
Ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, aber dann hieß es, sei es von Mama oder von dir, wenn du das machst, kriegst du einen Schlag an den Nacken, böse gesagt. lern lieber was Vernünftiges, was, wo du Zukunft hast, wo du dich, oder vernünftig für eine Familie sorgen kannst.
Aber ich meine, aus Horst ist doch auch was geworden mit seiner Kochlehre. Also das ist ja jetzt nichts Schlechtes. Ja?
Ich habe einige Gastronomen im Freundeskreis oder Bekanntenkreis besser gesagt, mit denen ich mich sehr viel über diese Thematik austausche. Und ich wurde auch häufig gefragt, weil ich habe viele Leute, die essen bei mir und die haben auch gesagt, Christopher, rattenscharf, was du da mittlerweile gezaubert hast und wie du dich entwickelt hast in der Küche, ist eine Sensation. Warum hast du noch kein Restaurant? Total sinnfrei. Was verdienst du als Koch? Wie sind deine Arbeitszeiten als Koch? Papa war nie zu Hause. Es war, das kam für mich gar nicht in Frage. Dafür liebe ich meine Kinder und meine Frau viel zu sehr und habe auch viel zu sehr meine Freizeit, die liebe ich zu sehr. Ich habe tausende von Hobbys, sei es das Auto, meine Tierchen zu Hause, unser Gartending, was wir zusammen haben. Das sind alles so Sachen, die könnte ich nicht machen, wenn ich Koch gelernt hätte und im Restaurant arbeiten würde. Und ich habe auch vom Papa früh genug gelernt, aus deiner Lehre, aus deinen Büchern, aus deinen Erzählungen, dass die Kochausbildung sehr, sehr hart ist. Und ich bin ein recht emotionales Kerlchen. Ich mache viel Spaß und alles, was ich heute mache, was mit Kochen zu tun hat, mache ich nur aus einem einzigen Beweggrund. Mir macht's Spaß. Das ist für mich pure Emotion. Das ist mein Genuss am Leben. Das ist mein Ausgleich zu meinem Beruf, den ich mache. Ich mache das, um glücklich zu sein. Um mich zu erden, um mich in eine andere Welt zu beamen.
Ja, schön. So habe ich dich auch kennengelernt, als wir uns das erste Mal kennengelernt haben auf einer Veranstaltung. Also ich glaube, dir macht das einfach Spaß. Ne?
Ja.
Also was du da tust nebenbei, ist ja nebenbei am Ende des Tages.
Ja, ist so, genau.
Für die wenigen Hörer, die euch vielleicht noch gar nicht kennen. Also Horst, ich glaube, da gibt es nicht viele, die dich nicht kennen. Okay, Christopher, die kennen noch nicht so viele. Aber ich habe für jeden von euch mal so 10 Wortpaare aufgeschrieben und würde euch bitten, einfach eins davon auszuwählen und zu sagen, hey, was seid ihr für ein Typ? Ich würde mit dir, Horst, anfangen, einfach aus dem Bauch heraus schnell einfach die Antwort geben. Dann sind wir in 2 Minuten durch. Ulf hat mir 5 maximal gegeben. Sehr gut. Horst, Kaminfeuer oder Sonnenuntergang?
Kaminfeuer.
Sahnetorte oder Käsebrot?
Sahnetorte.
Oldtimer oder E-Bike?
Oldtimer.
Operette oder Rock'n'Roll?
Rock'n'Roll.
Zigarre oder Espresso?
Zigarre.
Butter oder Olivenöl?
Butter.
Kupferpfanne oder Hightech-Kochtopf?
Kupferpfanne.
Handgeschrieben oder Sprachnachricht?
Handgeschrieben.
Landgasthof oder Sternerestaurant?
Landgasthof.
Mittagsschlaf oder Morgenspaziergang?
Mittagsschlaf.
Christopher. Ich würde vermuten, dass du die gleichen Antworten gibst, weil ihr euch sehr ähnlich
nicht
seid.
Nicht ganz. Nicht aber ganz? Okay. Kommt ja, schon sehr nah.
Okay, okay. Ich habe ein paar andere für dich aufgeschrieben. Flat White oder Filterkaffee?
Weil ich sehe ein Flat White.
Sehr gut.
Weißt du eigentlich, dass heute die schriftlichen Abiturprüfungen beginnen und da hast du die mit, oder? Flat White. Flat der kommt White aus der Großstadt. Ich muss mich entschuldigen für ihn. Halt so.
Gibt es das in Köln oder nicht? Wir bestellen gleich einfach mal einen Flat White. Das ist ein Kaffee mit Milch am Ende des Tages.
Im Lab, das doch. Filterkaffee.
Ja, ja. Ja.
Dann sag das doch.
Also, Filterkaffee. Okay. Vegan oder Hausmannskost?
Hausmannskost.
Streaming oder Vinyl?
Streaming.
Urban Gardening oder Schrebergarten?
Urban Gardening?
Urban Gardening.
Was weißt ist du, das?
So Pflanzen, die an der Wand irgendwo wachsen.
Ah, dann so was.
Echt?
Okay. Ich habe einen grünen Daumen.
Sehr gut. Stille oder Hintergrundmusik?
Hintergrundmusik.
Meal Prep oder spontanes Kochen?
Spontanes Kochen. Was ist das andere denn schon wieder?
Das ist, wenn du dir das einfach so vorbereitest. Also Mise en place für, wenn du...
Oh, da bist du. Bei mir an der falschen Adresse.
So. Siehst du.
Kann ich nicht.
Rooftop Bar oder Biergarten?
Warum bekomme ich so schwierige Begriffe? Biergarten.
E-Bike oder Wanderung?
Wanderung oder Oldtimer?
Steht da ja nicht.
Ja, schade.
Clean Eating oder Soul Food?
Soul Food.
Ja gut. Vielen Dank.
Was für Begriffe, die muss ich ja im Duden nachschlagen.
Also Chat GTP hat die rausgeworfen.
Ja. Mein Gott.
Die was sind für dein Alter.
Da musst du doch studiert haben.
Ich glaube auch. Was hat es denn der ChatGPT vorher eingeflüstert? Wir treffen einen Influencer aus der Gen Z, oder?
Das verrate ich später.
Um Gottes Willen.
So, Ulf, weiter.
Ja, jetzt die Kurve zu kriegen nach der Nummer ist gar nicht so einfach. Aber,
ich bin immer noch schockiert.
Wir haben gelernt, also der Horst ist da eher so klassischer unterwegs bei ganz vielen Dingen letzten Endes, ja. Und ansonsten sind wir hier eher in der nicht so abgedrehten Großstadtwelt beim Christopher, sondern auch bodenständig letzten Endes. Ja? Das ist ja. So einfach dein Ding und Freude dabei. Wir haben es schon gehabt davon, eben Stichwort Horst, die klassische Kochlehre und so weiter und so fort, die Küche. Du hast so ein bisschen erzählt, auch wie es dazu kam und alles, ja, auch mit dieser Bodybuilder-Geschichte. Dann aber eben dieses Thema Laferlichter Lecker, dann Fernsehen, Quote. Damals aber gab es eben in, ich glaube, Rommerskirchen war es noch, dein eigenes Restaurant, die Oldithek, ja. Halb Trödel, halb Restaurant, auf jeden Fall immer voller glücklicher Gäste. Vermisst du diese Zeit manchmal?
Desto länger es her ist, desto mehr denke ich drüber nach und ich finde es einfach nur unendlich schade, dass es das nicht mehr gibt, um es zu zeigen, weil es heute kaum noch jemand glaubt, dass es so war, wie es war.
Man findet das ja auch nie wieder so, wie es mal war.
Nee. Ich hätte es nicht überlebt bis heute, wenn ich es weitergemacht hätte. Davon mal ganz abgesehen. Es war lange Zeit mein Leben, also wirklich mein Leben. Ich habe es geliebt, ja. Und wenn man darüber erzählt, könnte ich ja Stunden am Stück erzählen, was da alles passiert ist, wie es entstanden ist. Es ist ja entstanden aus der Situation heraus, dass ich wirklich nach dem zweiten Gehirnschlag mit Herzinfarkt in einem Reha-Zentrum lag, nur mit alten Menschen. Klar, wer war denn da so jung wie ich? Und die alten Herrschaften erzählten mir, was sie alles erlebt und überlebt haben. Fragten mich irgendwann, was ich denn machen möchte. Und damals wog ich 96 Kilo, linksseitig gelähmt, sprachbehindert. Das ist was schwierig, was du da willst. Und dann habe ich denen halt erzählt, wovon ich geträumt habe. Ich habe geträumt von meinem Laden. Ich habe nie Restaurant gesagt. Ja, oder ich habe gesagt, von meinem Laden. Einem Laden, in dem all das drin ist, was ich liebe. Alte Autos, Motorräder, Antiquitäten, Kitsch, Kunst, Trödel, Essen und Trinken, wo man reinkommt und sagt, hallo, wie geht's dir? Und das so meint, wo es nach Essen riecht, dass selbst jemand Hunger kriegt, der keinen hat, wo du als Gast wirklich, also herzlich, als echter Gast und nicht als Umsatz betrachtet wirst. Und die haben damals gesagt, ja, dann tu das doch. Und ich sagte, ja, dann ist ja, das hört sich leichter an. Ich sag, guck mich an. Ich sag, und finanziell war ja ein Desaster. Du musst mal überlegen, ich hatte damals, da war Christopher da. Ja, wir hatten ein Haus gebaut, wir waren mehr als in Verpflichtungen bei den Banken. Ich habe Wechselschicht gemacht, nebenbei am Schrottplatz gearbeitet, damit ich die ganze Kacke bezahlt kriege. Wie willst du da ein Lokal aufmachen? So, und dann habe ich halt diese Halle gefunden, eine wirkliche alte Halle, da war ein Schrottplatz drin mit Lehmboden, kein Putz, kein Strom, kein Wasser. Und habe dann da drin angefangen, alleine, also auch als Therapie, komplett schwachsinnig, ja, mit Sperrgut diesen Laden zu bauen. Und heute kann man darüber reden, ich habe ja die ersten 2 Jahre Schwarzgastronomie gemacht, weil ich wusste gar nicht, ob man dafür eine Genehmigung braucht. Weil ich habe da Pfannkuchen auf meinem Kohleofen gemacht und fand das sensationell. Habe da draußen einen Club gemacht, ja, eine Mark Beitritt, der Spinnerclub, kann man heute noch alles nachgucken, auch beim WDR. Den Spinnerclub, wer Mitglied war, durfte essen und trinken und wer kein Mitglied war, durfte nicht essen und trinken. Und das habe ich so umgangen, dass ich gesagt habe, eine Mark Mitglied auf Lebenszeit, erste Kaffee kostenlos und die, die das nicht wollten und wollten einen Kaffee, kriegten die Clubmitgliedschaft geschenkt, weil die mussten den Kaffee bezahlen. Und da hatte ich im ersten Jahr 2000 Mitglieder, ne? Und dann kam halt Fernseh, hat darüber berichtet. Ja, und so ging die ganze Geschichte los. Ja, das war ja alles crazy und verrückt. Und ich habe immer gesagt, weil jetzt mit dem Alter denkst du ja drüber nach, was hast du da damals überhaupt gemacht? Jetzt muss man dabei sagen, das ist lange her. Zeiten waren anders. Es war noch irgendwie möglich. Aber ich habe immer überlegt, wenn mein Sohn angekommen wäre mit 28 Jahren, mit einer so vernünftigen Stelle, wie er hat, Frau und Kinder und Haus, und würde sagen, Papa, ich habe eine alte Scheune mit Lehmboden, ich baue die Oldithek neu, dann würde ich mit dem so lange spazieren gehen, bis der wieder klar bei Verstand ist. Weil das würde A, heute nicht mehr gehen und B, weiß ich ja auch, weil ich meiner Frau damals und meinen Kindern angetan habe. Mhm. Das ist ja auch nicht einfach. Ich mache jetzt große Sprünge, weißt du, ich habe irgendwann mal überlegt, oder man hat mich gefragt, was bereust du am meisten oder was möchtest du nie mehr tun? Und da kommen dann so Dinge, dass ich sage, ich möchte etwas haben, was nicht geht. Da kam die Frage, ja, was denn? Ich sage, ich möchte nie wieder einem Menschen wehtun. Und die sagt, ja, wieso geht das denn nicht? Weil es nicht geht. Es ist nicht machbar. Du wirst immer wieder Menschen wehtun. Und wenn sich nur jemand in dich verliebt, warum auch immer, du aber nicht in ihn, und du musst ihm ja wehtun, weil du sagst nein. Jemand fragt dich für irgendwas und du musst sagen nein. Du musst ja nein sagen können. Also wirst du immer wieder Menschen wehtun. Aber ich habe da auch Menschen wehgetan, die das nicht verdient haben. Ich weiß aber auf der anderen Seite, wahrscheinlich hätte ich auch nicht überlebt, wenn ich es nicht getan hätte. Ja, weil mein Leben war vorher falsch. Aber trotzdem hätte ich Dinge anders machen sollen. Es ist schade, dass es den Laden nicht mehr gibt zum Zeigen. Ja, aber es war die richtige Entscheidung, ihn abzugeben. Aber er ist halt weg. Er ist weg. Gibt Gott sei Dank auf YouTube wunderbare Filmchen drüber zu gucken. Aber die ersetzen nicht das, was da war. Weil das, als ganz ehrliches glaubt dir keiner. Der einzige der berühmten Köche, die mal da waren, zu gucken, war Tim Mälzer. Das rechne ich ihm heute noch wahnsinnig hoch an. Und der saß damals im Laden und sagte, Horst, lass mich einfach mal 2 Stunden hier sitzen. Das muss ich erst mal versuchen zu begreifen. Ja, weil das war ja so irre und krank. Und ich bin heute noch wahnsinnig stolz drauf. Wir waren das einzige Lokal in Deutschland, da bin ich mir mehr als sicher, die 10 Jahre, ein Jahr im Voraus ausgebucht waren. Und hat mit einem Kohleofen, mit Kochen vor den Gästen als alleiniger Koch, jeden Abend 70 Gäste à la carte.
Und das ohne Speisekarte?
Ja, keine Speisekarte.
Es gab keine Speisekarte?
Nein.
Nie?
Nein. Und jetzt überlegen wir, was das für eine Arbeit war. Ich habe alleine Küchenvorbereitung 9 Stunden. Jeden Tag 9 Stunden, nur Küchenvorbereitung. Wir hatten ja nur abends auf, aber wir hatten kein Kühlhaus, nichts. Jeden Tag kam alles frisch, das ganze Gemüse, die Salate, das Fleisch, der Fisch, die Möhe, alles kam jeden Tag einmal neu. Jeden Tag stand ich morgens in der Küche, dann haben wir mit 2 Mann angefangen, die Kisten Bohnen zu putzen, zu machen, zu tun, Suppen gekocht, Fleisch geschnitten, Fisch geschnitten, alles fertig gemacht. Und wenn um 18 Uhr die ersten Tische kamen, da war ich schon 9 Stunden da, da war ich am Ende. So, und dann hast du bis nachts gekocht, 10, 11 Uhr. Und dann haben wir, nachdem die Gäste weg waren, ist kein Witz, noch nachts den Laden geputzt. Ja, also das hat Nada mit mir immer noch gemacht. Wir sind niemals aus dem Laden rausgegangen, bevor nicht alles wieder so war wie vorher. Das kannst du nicht machen mit einer normalen Familie. Das geht nicht. Das geht alles. Ja, mir ist ja auch nachher bewusst geworden, ich habe ja gar keine Freunde. Meine Freunde waren die Gäste, dachte ich. Oder jetzt ein schönes Beispiel, jetzt wo wir hier in der Region wohnen, jetzt wo ich mit meinem Sohn und meinen anderen Kindern mehr Kontakt habe, ich meine, der ist ja nie abgebrochen, aber mehr, intensiver, jetzt fahre ich mit dem Motorrad auf einmal hier in der Region spazieren und meine Frau sagt, wo ist denn dieses Dorf? Und ich sage, keine Ahnung. Da sagt die, ja wie, du bist doch hier geboren. Ich sage, ja. Ich sage, aber jetzt rechne mal zurück, mit 14 in die Lehre, da war ich weg. Einen Tag frei in der Woche, mittwochs. Und da habe ich nebenbei in der Eisdiele gearbeitet. Nachher in der Fabrik, Wechselschicht. Da hast du jeden Tag gearbeitet und nebenbei am Schrottplatz. Nachher mit dem Laden, 7-Tage-Woche gearbeitet. Als Fernseh kam, hast du weniger Tage im Laden, hast du Fernsehen noch gemacht. Plus Theater. Das heißt, ich kenne mich zu Hause nicht aus. Da lerne ich ja jetzt erst kennen.
Christopher, wie hast du diese Zeit wahrgenommen?
Schwierig. Also ich hatte immer schon ein gutes Verhältnis zu meinem Vater, bin auch häufig nach der Spätschicht mit dem Moped dahin gefahren in den Laden, um ihn da zu besuchen, weil ich sonst die Gelegenheit einfach auch nicht hatte, ihn zu sehen. Meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt getrennt, lange schon. Und da hatte ich aufgrund seiner Arbeit selten Tage, dass wir uns irgendwo gesehen haben. Wir sind, ich glaube, wir sind einmal Disneyland, glaube ich, gefahren, ne?
Genau, einmal.
Einmal.
Ja, hatten wir 2 Spaß.
Ja.
Das war auch das einzigste Mal.
Genau, weil sonst einfach keine Zeit da war, ne? Aber dafür ist es jetzt umso intensiver und schöner.
Mhm. Sehr schön. Horst, wie guckst du heute auf die Gastro? Ich meine, wenn man Kochbücher geschrieben hat, so viel mit dem Lava unterwegs war, so krasse Küchenschlachten geschlagen hat, kann man dann auch einfach mal futtern und die Klappe halten?
Ja, das konnte ich aber immer schon gut. Das Einzige, was mich stört, ist, wenn ich irgendwo hinkomme zum Essen, dann rennt sofort jemand in die Küche und sagt, der Licht ist da. So, und dann passiert das Falscheste, was ein Koch machen kann. Dann wollen die nämlich zeigen, was sie können und machen Dinge, die sie nicht können. Und die gehen immer schief. Die sollten einfach das machen, was sie können. Weißt du, wenn ich irgendwo hingehe und sage, ich will einen Reibekuchen haben mit Apfelmus, dann will ich einen ganz normalen Reibekuchen haben. Aber dann fangen die an, suchen ganz besondere Kartoffeln, dann mischen die noch 4 Sorten Kartoffeln rein, dann machen die noch Schalöttchen, hast du nicht gesehen. Und dann machen sie den Apfelmus selber mit Birnen drin und was weiß ich was.
Du willst einfach nur einen Puffer haben, ne?
Ja, weißt du, mach das Ding, was du kannst. Ich habe auch früher immer gesagt, weißt du, Lokale könnten wesentlich besser laufen, wenn sie sich beschränken würden auf das, was sie wirklich können. Ja, ich muss nicht ein Lokal haben, wo, was weiß ich, 40 verschiedene europäische Küchen gibt. Ich meine, so viel gibt es ja nicht, aber du weißt, was ich meine. Das ist Quatsch. Ja?
Wenn ihr heute essen geht, wo geht ihr hin am liebsten?
Da, wo es das beste Jägerschnitzel gibt.
Okay.
Also ich habe tatsächlich ein paar sehr, sehr gute Lokale hier gefunden in der Region. wo ich sehr gerne essen gehe, wo die wirklich sehr nett sind und wo es ein tolles Essen gibt.
Und wonach suchst du ein Restaurant aus? Ist es dann nach dem, wie du als Gast behandelt wirst, oder ist es einfach wirklich nach der Küche? Also geht es ums Erlebnis oder ums Essen?
Erlebnis bin ich ja am Tisch mit meinen Leuten. Das heißt also, wenn ich jetzt mit Freunden essen gehe, dann gehe ich ja mit den Freunden essen. Da muss ich jetzt nicht noch nebenbei ein Theater haben. Ja, da brauche ich keine Action dabei. Mhm. Da muss keiner sagen, so, jetzt unterhalte ich die auch noch. Dann geht es wirklich nach Gemütlichkeit, sitze ich schön, kann ich da vernünftig sitzen. Und ist das Essen einfach lecker und ist die Kellnerin oder der Kellner nett. Und dann ist das auch schon gut. Weiß ich, war auch schon in Lokalen, da war das Essen eine Sensation, da gehe ich nie wieder hin, weil da war Personal scheiße. Weißt du, wo du dann, ich bin da aber auch offen und frage dann auch mal einen Kellner, warum er das macht, wenn er keinen Bock drauf hat. Ja, also wenn ich keine Menschen mag, darf ich nicht für Menschen arbeiten. Ja, und wenn ich als Koch arbeite und habe bis 22 Uhr die Küche auf und da kommt einer um 21.30 Uhr, dann muss ich halt das, was gespült ist, nochmal dreckig machen. Sonst sage ich 21.30 Uhr. Ja, oder ich sage, Kinder, ich nehme um 9 Uhr letzte an, wenn um 10 Uhr die Küche zu ist. Das finde ich dann auch schwierig. Also Gastronomie ist ja schwierig. Also, du musst ja für den Menschen da sein und du musst das wirklich gerne machen. Sonst funktioniert das nicht. Und deswegen finde ich es so grandios, dass Christopher das Kochen für sich entdeckt hat, dass es sich so entwickelt hat, und er mit so einer Leidenschaft dabei ist, und ich sage ihm fast jeden Tag, wenn wir uns sehen, denk an deinen Job und deine Familie. Weißt du, das Wichtigste ist Familie. Guck, dass die in Ordnung bleibt, weil die ist eine Welt, die du hast. Das Nächste ist, sag, behalt deinen Job, weil das ist das, womit du Geld verdienst, wo du hoch angesehen bist. Und der Rest, der ist just for fun. Den kannst du so machen, mit so viel Freude, weil du es nicht musst. Wenn er morgen keinen Bock mehr hat, dann sagt er, ja, oh, jetzt mache ich Töpferei. Weltklasse. Mhm.
Wer kocht bei euch zu Hause, Christopher?
Ich.
Ich. Horst.
Nada. Meine Frau. Ja, ja. Also ich weiß noch nicht mal, wie der Herd da vernünftig funktioniert.
Du kochst gar nicht zu Hause? Null?
Nein, höchstens vor Wut. Null.
Vor Wut? Was gibt's dann denn?
Ich mache einen Kaffee. Du. Also es ist wirklich wahr. Also da schäme ich mich und ich bin ein ehrlicher Mensch. Wenn Nada mal eine Woche weg ist zum Wandern oder was, du, da esse ich Butterbrot. Ich liebe Butterbrot. Ich gehe dann einkaufen. Also ich koche mir eventuell, also mit ganz viel Gedöns nochmal ein Ei dann, ja, aber ich würde mir noch nicht mal Nudeln kochen.
Also ich habe zum Beispiel, wir haben uns zu Hause extra einen Gasherd geholt, weil den kann ich bedienen. Induktion ist der größte Feind. Die Dinger, die funktionieren bei mir prinzipiell nicht. Ich habe bis vor kurzem herausgefunden, dass du nicht nur die Stufen einstellen kannst, sondern auch noch, ich hatte einen Kumpel da zum Kochen, auf einmal fängt er an, da irgendwas einzustellen, zu programmieren und dann ändert er das auf Temperatur um. Ich denke, was machst du da? Das ist denn kein Computer, du musst das Ding anmachen und heizen. Ich komme damit nicht klar. Und das Schlimme ist, Wasser drauf, Fett drauf, funktioniert der Driss nicht.
Stimmt. Ja.
Grauenhaft.
Obwohl das schon geil ist. Also ich habe ja hab gelernt auf Gas, dann habe ich in Köln gekocht auf Öl. War ganz heftig, wir hatten einen riesen Ölofen, das waren hier so 8 Tische, wo wir dran sitzen, ein Ofen, und ich musste da als Chef-Entre mit jedem morgens eine Stunde vorher da sein, um den Ofen anzuheizen, da war der in der Mitte so 1,5 Quadratmeter rot glühend. Danach habe ich gekocht auf Elektro und alles Mögliche, bis ich dann mal Induktion wirklich kennengelernt habe. Induktion hat natürlich ein paar Vorteile. Du stehst dran, du hast die Hitzebelastung nicht.
Ja, das stimmt.
Ja, du stehst wirklich davor, ja, und es ist nicht Fall, ja, heiß. So.
Das Schöne ist, du kannst ja auch nicht am, ja, Topf die Finger verbrennen.
Genau, du stellst den Topf drauf, dann wird nur der Topf heiß. Und desto älter die Sachen sind, mit denen du arbeitest, desto besser funktionieren sie. Du musst dafür keine extra Töpfe kaufen, es gibt Matten für drunter zu legen. Und alter Gusspot funktioniert immer auf einem Induktionsfeld. Ist eine Welt. Was ich nicht mag, ist mit dem Touchscreen da. Weißt du, wenn du da mit dem Finger drauf touchen musst. Das kriege ich nicht geregelt, ja. Oder nee, da gibt es auch so Magnetdinger, Würfel, die du draufsteckst. Ja, ja. Ja.
Aber du siehst immer schön, wo du schon angetoucht hast. Ja? Also ja, du hinterlässt deine Touchspur.
Wenn ich,
okay,
da so,
die Platte war schon an heute.
Wenn ich da so einen Magnetwürfel hatte, ich glaube bei meinem Talent, ich würde das Ding irgendwo verlieren und dann wird der Ofen nicht mehr funktionieren.
Ich habe sie schon verlegt.
Das ist unfassbar.
Schön. Ich wollte euch eigentlich fragen, was das Persönlichste ist, dass ihr je für eure Partnerin gekocht habt. Aber Horst, Hast du eigentlich überhaupt schon miteinander gekocht? Oder bin ich jetzt völlig falsch? Nur es gab Butterbrot mit Liebe oder so, ich weiß nicht. Aber du hast schon mal, oder?
Ja, als wir zusammenkamen, da bin ich ja ganz stolz drauf.
Ah, du hast ja am Anfang schon noch Mühe gegeben, wolltest du jetzt gerade ansetzen.
Nein, ich möchte es anders erklären. Als ich mit Nada zusammenkam, war für Nada ernsthaft Essen ein überlebensnotwendiges Übel. Kein Witz. Die hat ja bei mir im Betrieb angefangen und es war für sie... Also Horror, ja, die hat sich wirklich Süßigkeiten unter dem Kopfkissen gelegt, damit die nicht verhungerte. Also die mochte das gar nicht alles, ja, und die hat auch nicht gekocht. Die Liebe kam erst, da hat sich bei mir im Betrieb, dann hat sie angefangen selber Kuchen zu backen, dann hat sie ja nachher Kaffeebetrieb gemacht, hat ja am Wochenende 400-500 Mann für Kaffee und Kuchen gehabt. Dann fing sie an, darüber zu kochen und hat wirklich eine unglaubliche Liebe zum Kochen gefunden. Und hat mich dann so nach und nach logischerweise auch ein bisschen, weil wir können nicht zusammen kochen. Ja, sie ist Steinbock, ich bin Steinbock, das funktioniert nicht. Ja, also wow. Also wenn ich dann Risotto mache, so wie ich gelernt habe, dann haben wir Krach. Ja, das funktioniert nicht. So, und dann habe ich mich irgendwann zurückgeräumt. Ne, aber damals im Betrieb, klar, da habe nur ich gekocht, weil an dem Kohleofen konnte ich auch gar keiner arbeiten.
Okay. Und was war so das Persönlichste, was du für sie mal gemacht hast?
Ich glaube nie, dass ich sie mit Essen wirklich so überrascht habe.
Okay.
Ganz ehrlich nicht. Ich kann mich nicht einmal erinnern, dass ich sage, so, also ich habe einen Tisch toll gedeckt, das gibt es heute. Nee, dann müsste ich auch lügen.
Christopher?
Ich glaube, meine Frau ist da relativ einfach. Die freut sich über alles, was ich koche und was schmeckt. Und die ist froh, wenn sie selber nicht auch noch kochen muss.
Kocht sie denn gerne?
Ja, die kocht auch gerne. Aber okay. Die kocht auch tatsächlich dann eher um des Überlebenswillens. Ich will jetzt nicht meine Frau schlecht reden, aber... Da ist es schon mal ein bisschen rustikaler und sowas. Und ich experimentiere ja viel mit Gewürzen und hier und da und was weiß ich was und all möglichen Söschenskrams und sowas. Und ich glaube, da ist jedes Menü, was ich irgendwie an einem Tag mal koche, irgendwo etwas Besonderes.
Horst, stimmt es denn, dass du deiner Frau einen Heiratsantrag in der Küche gemacht hast? Oder ist das einfach nur so, steht irgendwo?
Nee, das stimmt schon. Aber das war, also ich habe ja eigentlich zweimal gemacht. Erste Mal auf einer Überraschungsparty zu ihrem Geburtstag, da hat sie gesagt, da reden wir zu Hause drüber. Und dann haben wir nicht mehr drüber gesprochen. Weil es gibt ja so Frauen, die lieben es, überrascht zu werden auf großer Bühne. Und sie hasst das wie die Pest. Also das ist für sie das Schlimmste, was es gibt, das in der Öffentlichkeit. So, dann war da doch viele Jahre gar keine Sprache mehr. Erst als ich nachher sehr viel weg war und sie war sehr viel allein im Betrieb und ich war in Hamburg und. Da wurde mir irgendwann bewusst, das Beste, was ich habe, ist wirklich nah da. Und ich habe das damals also etwas unromantisch gemacht. Und zwar, ich stand mit gepackten Koffern zu Hause. Und mein Fahrer kam gleich für mich abzuholen. Und mein Schatz stand drinnen in der Küche, in der Olithek noch, voller Mehl und war Kuchen am Backen. So, und das war morgens früh. Da bin ich reingegangen, ich sage, du, wir müssen mal reden. Er sagt, was denn? Ich sage, ja, das ist ernst, wir müssen uns reden. Und er hat sich hingesetzt, ich sage, du, pass auf, unser Leben hat sich so verändert. Ich sage, du stehst hier immer noch in der Küche, backst, machst du's, ich bin nur noch weg und flieg Business und dieses und jenes und dat und bin überall unterwegs, so geht er nicht weiter. Da guckte sie so, weißt du, das hörte sich ja eher nach einer Trennung an. Ja. So. Und dann habe ich gesagt, du, ich möchte nicht mehr, dass man sagt, du bist nur die Freundin oder Lebensabschnittsgefährtin oder ähnliches. Ich möchte, dass du meine Frau wirst, möchtest du mich heiraten? Weil ich wusste, das ist so richtig und wichtig und das muss so sein, wenn sie denn ja sagt. Und dann haben wir uns in den Arm gelegen, geweint und dann bin ich weinend mit dem Auto Richtung Flughafen und dann war es gut.
Sehr schön.
Romantik kann er, ne?
Ja.
Also, nicht schlecht. Um ehrlich zu sein, mit euch hier zu plaudern, das fühlt sich schon an, als wären wir in einer Küche, wo man sich trifft, wo man ins Reden kommt, wo Freundschaften entstehen, wo Partnerschaften geschlossen werden. Und wenn das jetzt nicht eine wirklich elegante Überleitung war zu dem Thema des Buches, das hier vor uns liegt, dann weiß ich ja auch nicht so richtig.
Ulfi, da lobt sich einfach selber, als ob es sonst, als ob es sonst keiner macht. Aber so ganz falsch liegt er ja nicht, denn es gibt ein neues Buch von dir, Horst. Zeit für Freundschaft. Worum geht es da?
Ja, tatsächlich um Freundschaft, witzigerweise. Ich muss allerdings dabei sagen, die Grundidee kam gar nicht von mir. Ja, sondern der Verlag hat mich gefragt und hat gesagt, hör mal zu, Horst, was hältst du von dem Thema Freundschaft als Buch? Das finde ich großartig, finde ich sensationell. Warum? Weil ich hatte eine ganz andere Grundidee. Meine Grundidee war, das war so spontan, ich sage, Weltklasse, endlich kann ich mal ein lustiges Buch schreiben. Ich dachte mir an vielen Anekdoten, die man erlebt hat, wo man Tränen gelacht hat, wo dich gerade getroffen hat. Ich dachte ernsthaft, das wird ein Anekdotenbuch über Freundschaft. Wenn ich aber was mache, setze ich mich damit vernünftig auseinander. Und die erste Frage, die ich mir persönlich gestellt habe, möchte ich mit mir befreundet sein? Und da kam ich schon schwer ins Grübeln und konnte mir gar keine Antwort drauf geben. Der nächste Schritt war, dass ich gesagt habe, okay, was ist Freundschaft überhaupt? Dann habe ich auch wirklich mal gegoogelt. Ja, also Freundschaft, da steht als erstes drin, das ist Vertrauen, ja, und Sympathie. Ich sage, okay, das ist aber nur ein kleiner Bestandteil, weil es stimmt ja nicht. Weil zum Beispiel meine kaufmännische Angestellte habe ich unglaublich große Sympathie und der vertraue ich zu 1000%. Aber wir sind ja nicht befreundet. Wir sind ja keine Freunde. Dann ging es weiter, dass man sagte, ja, ein Freund ist da, wenn es dir schlecht geht. Du bist todkrank, dann zeigt sich, wer ist dein Freund. Du bist bankrott, dann zeigt sich, wer ist dein Freund. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, wenn dem so ist, dann möchte ich meinen Freund nie kennenlernen, weil bevor ich bankrott gehe, nur um zu gucken, wer mein Freund ist, oder wenn er schwer krank werden muss, um zu sehen, wer bleibt übrig. Weil du darfst auch nicht vergessen, es gibt auch viele Menschen, die haben dieses Helfersyndrom, die finden es Weltklasse, wenn es dir beschissen geht, und die fühlen sich gut, wenn sie dir helfen können. Das sind aber trotzdem keine Freunde. Und somit wurde dieses Thema auf einmal unglaublich kompliziert und schwer. Freundschaft zwischen Mann und Frau, gibt's das? Gibt's das wirklich? Oder ist doch nicht irgendeiner bei dem anderen verliebt? Was ist die Freundschaft zwischen deinen Kindern und den Eltern? Kannst du damit ernsthaft befreundet sein? Habe ich ein Beispiel genannt. Wenn zwei Freunde mit dem Mountainbike an so einem Downhill stehen, dann sagt der eine mit 14, du, da jage ich runter, unten mache ich einen Salto, sagt der andere, finde ich geil, ich gucke zu, film dann, und wenn du unten angekommen bist, komme ich nach. Wenn das mein Sohn macht und ich stehe daneben, dann sage ich, Junge, du bist zu warm getoastet, da brichst du dir den Hals, da fährst du auf gar keinen Fall runter. Weißt du, das ist auch schwierig, du passt ja auf, du hast ja immer die Fürsorge, ja, und die Angst um jemand. Und somit wird dann unglaublich kompliziert.
Jetzt hast du natürlich den größten Cliffhanger aller Zeiten gesprochen, ja, aber du hast ganz viele Fragen gestellt, weswegen ich das Buch jetzt unbedingt lesen muss. Beantwort uns doch wenigstens eine, ja. Können Männer und Frauen befreundet sein?
Nach langen Überlegungen ist das möglich, wenn die Voraussetzungen stimmen. Zum Beispiel, du warst mit jemand zusammen, hast alles gemeinsam erlebt, hast dich getrennt, sind viele Tränen geflossen. Aber beide sind bei den Partnern gelandet, die sie wirklich haben wollen, sind zufrieden und glücklich. Dann können sie wirklich ernsthaft befreundet sein, weil keiner weiß dann mehr über den anderen wie dein ehemaliger Partner.
Sonst nicht?
Schwer.
Sehe ich ähnlich tatsächlich.
Schwer. Einer von beiden wird heimlich wahrscheinlich trotzdem verliebt sein. Wird es nie zugeben. Im Leben wird das nicht zugeben, weil dann ist die Freundschaft gefährdet. Der wird sogar mit der, also wenn es jetzt ein Mann wäre, der wird sogar mit der Frau den neuen Partner aussuchen. Der wird immer die Schulter bereithalten, weil er will immer darauf hoffen, es könnte ja sein, dass sie irgendwann merkt. Aber er weiß genau, wenn er jetzt sagt, du, Arschloch, ich bin doch viel besser, dann bist du raus aus der Nummer.
Christopher, mit dir ist auch ein Interview in dem Buch. Was ist für dich Freundschaft?
Auch ich habe sehr lange darüber nachgedacht und wir haben auch viel darüber diskutiert und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass, ich muss anders anfangen. Am Anfang habe ich gedacht, Freundschaft ist auch Vertrauen. Jetzt habe ich auch gelernt, auch gehört dazu, man muss miteinander vertrauen, ja. Ich glaube, ich habe das in dem Buch so beschrieben, so blindes Vertrauen, ich muss mich blind auf den verlassen. Ist aber eigentlich falsch. Die richtige Aussage ist, Freundschaft verlangt nichts. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die wir aus unserem Interview auch rausbekommen haben.
Ja. Aber auch das ist natürlich, weißt du, bei jedem Menschen anders. Es gibt Menschen, die sagen, eine Freundschaft, den muss ich einmal die Woche hören oder jeden Tag mal am Telefon haben. Und dann gibt es andere, weißt du, wie bei mir, weil ich auch immer viel zu viel gearbeitet habe. Ist aber auch bei uns als Vater und Sohn oder mit den anderen Geschwister von Christopher. Manchmal telefoniert man halt wochenlang nicht. Das ändert aber nichts daran, dass man sagt, ja, der legt keinen Wert mehr auf mich, sondern dann war halt viel zu tun.
Ja.
Eine tolle Freundschaft ist für mich, wir freuen uns jetzt an, sehen uns ein Dreivierteljahr nicht und fangen aber genau wieder da an, wo wir waren. Weil ich weiß, du hattest viel zu tun, da sind wichtige Dinge. Ich habe viel zu tun, wichtige Dinge. Eine Freundschaft verträgt auch dem. Mhm. Weißt du, wenn du dann anrufst und sagst, Mensch, ich will vorbeikommen und du sagst, du, ist gerade echt schlecht, ja, dann darfst du nicht beleidigt sein. Ja. Also für mich ist klar und für Christopher glaube ich genauso, eine Freundschaft verlangt nicht und rechnet nicht auf.
Genau, richtig.
Horst, hast du eigentlich Zeit für Freundschaften? Ich meine, so als Star, der von ganz vielen Leuten angehimmelt wird, und hast du Rituale, um Freundschaften zu pflegen?
Ich habe keine Rituale dafür. Nee, tatsächlich nicht. Ich bin oft enttäuscht worden, ja. Du hast immer mal wieder Freundschaften gehabt, wo ich wahnsinnig viel reingelegt habe, wo ich auch der ganz festen Überzeugung war, das ist echte Freundschaft. Und dann bist du sehr, sehr enttäuscht worden. Das hat sehr wehgetan. Deswegen wirst du immer vorsichtiger. Ich denke, ich habe viele Menschen, die ich sehr, sehr mag. Aber ich könnte dir jetzt ganz schwer sagen, wer ist mein bester Freund. Ich habe nicht meinen besten Freund, ja, oder meine 5 besten Freunde. Ich kann mittlerweile sagen, auch wenn ich der Vater bin und die Fürsorgepflicht nicht loswerde, dass ich mich sehr befreundet fühle, was ein tolles Gefühl ist mit meinen Kindern. Ohne dass ich jetzt sage, okay, er nennt mich nicht mehr Papa, sondern Horst. Ja, also das ist, naja, ne, das machen die heute alle.
Aber würdet ihr beiden euch als Freund haben wollen? Oder habt ihr euch als Freund?
Ich glaube, das habe ich ihm auch gesagt bei dem Interview, weil er als Papa nicht immer so da war, wie ich bei meinen Kindern da bin, dass wir heute eine sehr freundschaftliche Beziehung haben. Mit Erziehungscharakter, ja, aber wir haben eine sehr enge Freundschaft und das, finde ich, ist sehr schön.
Horst, ich habe in der Vorbereitung auf diesen Podcast natürlich auch den ein oder anderen Podcast gehört oder auch eine Talkshow mit dir gesehen, auch zu dem Buch, und ich finde eine ganz, ganz tolle Szene oder Darstellung, wie du zum Thema Unpünktlichkeit ein schönes Beispiel bringst. Kann Unpünktlichkeit eine Freundschaft beenden?
Zumindest sehr schwer belasten und wenn du es regelmäßig machst, auch beenden. Weil du, ich sehe es wirklich so, wie mein Freund das damals auch gesehen hat. Du stiehlst jemand unwiederbringlich Zeit seines endlichen Lebens. Und in der heutigen Zeit ist das wirklich nicht mehr nötig. Weil du hast dieses Ding hier, dein Smartphone, man kann anrufen. Und wenn mir einer erzählt, er hat im Stau gestanden, das kann dir passieren, gar keine Frage. Aber ich war zum Beispiel auf der Arbeit noch nie zu spät, noch niemals nicht. Das Schlimmste ist, ich bin pünktlich, weil ich weiß, was passieren kann. Ja, so, und ein Freund, mein Gut, das kann was passieren unterwegs, gar keine Frage. Aber wegen Schusseligkeit oder Ähnlichem. Allerdings muss man manch einen Freund auch erziehen. Wenn du weißt, der kommt immer eine Stunde zu spät, dann treffe ich mich mit dem 2 Stunden früher, weil dann ist er pünktlich. Weißt du? Und dann ist gut. Ich habe immer in meinem Leben schon viele ältere Freunde gehabt, weil ich immer Hochachtung vor dem Alter hatte, weil die Menschen haben was erlebt, überlebt und die können dir auch was erzählen, mehr als ein hochstudierter Mensch. Und mit Eckes war ich sehr, sehr eng befreundet. Ich sage war, weil er jetzt mittlerweile bei den Engeln ist. Er ist nicht mehr am Leben. Und Eckes, großer Unternehmer aus Köln, hat mit mir eine Verabredung gemacht. Ich war noch sehr jung. Ich sage jetzt einfach mal 13 Uhr. So, und damals war so für mich, okay, wir treffen uns mittags. Ja, wann fängt mittags an? Um 12 und endet um 3. Ja, also irgendwo in der Zeit muss ich da sein. So, und ich kam 20 Minuten zu spät. Und kam bei ihm im Büro an, die Vorzimmerdame sitzt da, er hatte ein Büro, das war doppelt so groß wie der Raum hier, also wirklich Big Boss mäßig. Und melde mich draußen an, er sagt, ja, Moment, ja, Herr Blum wartet auf Sie, bitte gehen Sie rein. Und da kam ich rein und wir waren halt per Du und Hallo Eckes. Und er guckte gar nicht vom Schreibtisch hoch, lehnte sich drauf, guckte urplötzlich hoch. Und dann todernst, und so habe ich ihn halt nie erlebt, sagte er, Herr Lichter, das, was Sie soeben gemacht haben, dürfen Sie nie wieder machen. Sie haben meines endlichen Lebens mir 20 Minuten gestohlen, die unwiederbringlich weg sind, die ich nicht selbstbestimmt verbringen konnte. Sie das nochmal machen, werden wir uns nicht mehr kennen. Saß ich da, hat mir fast in die Hose gepinkelt vor Schiss. Und dann sagt er so, Horst, wie sieht das aus? Was machen wir heute? Aber das war so auf den Punkt. So ernst gemeint. Seit der Zeit war ich egal wo nie mehr in meinem Leben unpünktlich. Weil ich kann meine Zeit bestimmen. Wenn wir verabredet sind um 18 Uhr, werde ich alles dran setzen, spätestens um 17.30 Uhr vor Ort zu sein und verbringe dann 30 Minuten selbstbestimmt meine Zeit mit dem Warten, weil ich dann sagen kann, natürlich noch ein Tässchen Kaffee, gehe was spazieren, aber ich bin pünktlich. Aber es muss keiner auf mich warten.
Wer mehr zu dem Thema Freundschaften wissen will, dem sei vielleicht an der Stelle auch Christophers neues Format empfohlen. Denn bei dir und deinem Kumpel Marc Lehmann gibt es, glaube ich, Zeit für Freundschaft als eine Art kulinarische Lesung. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig, genau. In Uelzen am 30. und 31. Mai.
Okay, und gibt es einen späteren Termin auch noch, falls das wissen schon ausverkauft? Wissen wir noch nicht.
Nö,
aber gibt es eine Instagram-Seite, wo man dann ein bisschen nachschauen kann? Ja, bestimmt.
Ja, ja, genau. Also wir machen, wenn dann, Werbung auf unseren eigenen Instagram-Kanälen. Ja.
Und gibt es eines Tages dann auch mal ein Vater-Sohn-Projekt? Also, wenn ich euch so sitzen sehe hier.
Gibt's doch sogar schon, oder nicht?
Gibt's doch.
Gibt's doch.
Ja.
Gibt's
haben
doch,
wir gestartet, ne? Ja, natürlich.
Ja, gestartet, ja, klar.
Ja. Ja. Und zwar, ich habe gehört, ihr macht jetzt hier quasi eine Farm auf, ne? Ihr
werdet, Lichters kleines Gärtchen.
Der Landwirt Lichter.
So sieht's aus. Lichters kleines Gärtchen, genau, ja. Wir haben hier mit ganz viel Spaß und da ist Nada auch mit Schuld, mein Schatz. Die, als wir zusammen waren bei uns zu Hause, er mit Frau und Kindern und auf Ostern hatten viel Spaß und Blödsinn gemacht und haben wir gesagt, Menschenskinder, weil ich habe mir schon vor Jahren, hat man mir ein Buch geschenkt, Selbstversorger, wie pflanze ich alles selber an. Ja, und da Christopher da ja auch sehr bewandert ist, haben wir gesagt, ja, also dann sollten wir damit mal Gas geben, weil Land habe ich genug, also machen wir das. Und jetzt fangen wir an mit erstmal, und das ist die wirkliche Überschrift über allem, ganz viel Spaß. So. Natürlich werden wir irgendwann einen Stand auf einem wunderbaren Wochenmarkt haben und unsere 12 selbstgepflanzten Radieschen verkaufen, die wir einzeln einwickeln.
Ich glaube kein Wort, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, diese 12 Radieschen, da wird keiner den Marktstand erleben, sondern wahrscheinlich werden die selber verputzen. Denn sag mal, wie groß wird denn das? Weil ganz ehrlich, also das kann man ja wirklich in XXL denken oder in ganz klein, aber das,
ich weiß nicht, das Feld, das wollen wir doch gar nicht verraten.
War schon?
Ja, also sagen wir mal so, wir haben Ausdehnungsmöglichkeiten ohne Ende. Ja, aber was wir noch nicht gezeigt haben, wir haben schon den Samen und die Pflanzen gekauft.
Genau.
Wir haben auch schon das Stück Land, womit wir starten werden, abgesteckt. Und aber der nächste Punkt ist, wir fahren jetzt erstmal Traktoren gucken.
Genau.
Wir müssen erstmal gucken, was alles für Traktoren gibt.
Genau.
Aber ihr kauft euch keinen neuen Traktor, so wie ich euch einschätze. Ihr kauft euch bestimmt so einen alten, schönen.
Darüber möchten wir noch nicht reden.
Aber ich finde, weißt du, wenn du einen Traktor kaufst, machst du nicht 12 Radieschen. Dann ziehst du doch wenigstens mal eine richtige Reihe Kopfsalat oder sowas und machst doch schon. Weil du musst ja wenigstens so viel Land haben, dass du mit dem Traktor wenden kannst. Ja? Weil so auf 5x5 Meter, da kannst du rauffahren und wieder zurück, dann ist alles platt.
Was haben wir mit dem Video angefangen? Das sorgt ja für kontroverse Diskussionen.
Definitiv, ja. Ja. Also wir haben es auf Instagram gesehen und wir werden das weiter verfolgen. Ja.
Ich bin sehr gespannt.
Es wird sehr schön werden. Ja, also, sagen wir mal so, wir starten ernsthaft recht übersichtlich und haben Ausdehnungsmöglichkeiten bis in die vage Landwirtschaft.
Ja.
Ja. Ja. Und dann gucken wir mal, was draus wird. Auf jeden Fall soll erstmal Spaß machen und den haben wir jetzt schon. Wir haben jetzt schon sehr viel gelacht und viel Spaß dabei. Und das ist so ein tolles Vater-Sohn-Projekt und das finde ich großartig. Das macht richtig Spaß.
Ja.
Aber es bleibt halt wirklich auch Spaß. Es ist jetzt nicht so, dass ihr jetzt da irgendwie Business draus machen wollt, weil du sagst einfach, okay, das Thema irgendwie 80-Stunden-Woche, das habe ich gelernt, das habe ich hinter mir, das ist durch. Ja. Also du bleibst bei deiner Philosophie, die du ja auch schon ein bisschen rausgestellt hast, ne?
Ja, eigentlich ja.
Ja.
Sei denn, wir haben so einen unfassbaren Erfolg, dass unsere Radieschen geschmacklich, genau wie der Kopfsalat und die Kohlrabis, größer, geschmacklich fantastischer sind, dass wir größere Flächen anbauen müssen.
Also seitdem wir das machen, explodiert mein TikTok.
Ja. Und das freut mich sehr für ihn. Also ich werde überall.
Ist das so?
Ja, tatsächlich. So unfassbar.
Okay.
Das ist mega. Also das heißt explodiert. Also für meine Verhältnisse explodiert. Ja, ja, ich hatte da angefangen mit 150 Follower und habe da nur meine Bilder hochgeladen, weil ich keinen Bock mehr auf die Videoschneiderei hatte, weil mir das einfach zu anstrengend war. Mhm. So, und dann haben wir das erste Video da hochgeladen und dann ging das über Nacht auf über fast an die 30.000 Aufrufe mit unendlich vielen Kommentaren. Und dann ging das über Nacht von 126 Follower auf fast 1.000.
Okay, cool.
Also in erster Linie, da hast du schon recht.
Spaß.
Wir werden wirklich nur Freude haben und wir freuen uns ernsthaft drauf, wenn wir irgendwann mal tatsächlich was ernten können und werden dann auch ein kleines Erntedankfest machen. Und ich hoffe, dass die Ernte reicht für die Familie.
Das jeder was kriegt davon.
Das ist das Ziel.
Genau, jeder ein Salat.
Und dann gucken wir mal, was dem nächsten ist. Wir sind für ein paar Sachen zu spät schon.
Ja.
Weil wir lernen ja erstmal, wann kommt was in die Erde.
Richtig.
Also Kartoffel geht nicht mehr, habe ich gehört.
Nein.
Leider.
Für Tomaten war es auch schon zu spät.
Für Tomaten haben ein Gewächshaus. War auch zu spät, ja.
Und was bleibt dann eigentlich noch?
Oh, wir werden fantastischen Kopfsalat. Kopfsalat, ja, richtigen Kopfsalat. Ja. Also jetzt nicht hier.
Gibt's auch falschen Kopfsalat, oder?
Nee, aber weißt du, heute ist ja so viel Salat. Was ist da nochmal so modern? Was essen die da alle?
Ach Gott.
Wie heißt das bittere Zeug?
Eine Rucola.
Rucola, ja. Also jetzt ganz ohne Quatsch. Rucola, das haben wir früher mit dem Messer in der Einfahrt weggemacht. Weißt du, das verkaufen die heute als Salat. Das ist bitteres Zeug. Bitter sagt man generell. Bitter ist gefährlich und giftig. Da darfst du nicht essen. Das ist aber so ein schönen Kopfsalat wie früher bei Mama oder früher. Ja. Mhm. Einen tollen Blumenkohl mal wieder wie früher. Weißt du, wo du sagst, so, das ist lecker. Schöne Kohlräbchen, aber dann die sämigen. Dann haben wir dreierlei Möhren, werden wir in die Erde bringen.
Harlekin-Möhrchen.
Harlekin-Möhrchen. Radieschen selbstverständlich auch. Also wir werden alles machen, erstmal für einen fantastischen Salat, aus dem man auch Gemüse machen könnte. Dann kommen die nächsten Schritte.
Und für die Eier ist auch schon gesorgt.
Wollte ich gerade sagen, die Hühnchen sind dann auch nicht weit weg, oder?
Hühner brauchen wir nicht. Ich habe ja Enten und ich habe Wachteln. Also das sind ja Delikatessen.
Die Enten und die Wachteln, finde ich auch. Aber du gehst auf die Eier.
Die Eier. Das ist Gartendeko.
Ich bring ihn irgendwann noch dazu, dass die Wachtelwurst auch auf den Kopfsalat gar nicht so schlecht ist.
Das kannst du knicken.
Nein, aber tatsächlich, ich kann mir das schon vorstellen, wie ihr beiden dann mit dem Eimerchen da zwischen den Radieschen lang geht, dann die Schneckle absammelt und sowas, weil die werden ja auch, aber egal. Aber man merkt auf jeden Fall diese rheinisch pragmatische Philosophie nach Horst Lichter, die wird jetzt wirklich auch nochmal ins Leben gebracht. Das hat ja auch das ZDF, glaube ich, mal verfilmt und so. Und da gibt es so ein paar wunderbare Bonmots, die ich mir aufgeschrieben habe, von Horst Lichter. Du sagst ja, das Leben ist zu kurz, um sich mit Arschlöchern rumzuschlagen. Ja, es gibt keine Garantie auf morgen, also leb heute und natürlich nicht jammern, ändern. Ja. Alles super, alles auf den Punkt. Du kriegst für alles bestimmt Fanpost, ja. Aber lebst du auch inzwischen wirklich so zu 100% nach deiner eigenen Philosophie, Horst? Oder bist du immer noch ein Getriebener?
Nee, ich lebe nach meiner Philosophie mittlerweile. Also es hat lange gedauert, musste 63 Jahre werden, um dazu hinzukriegen. Natürlich bin ich allerdings meinen Verpflichtungen mir bewusst. Das heißt also, wenn ich irgendwo Ja sage, dann einem Mann ein Wort, dann tue ich es auch. Aber ganze Dinge, die ich so erzähle und die mir unendlich wichtig sind, gerade in der heutigen Zeit, ja, angefangen bei Corona, über die Kriege, über die ganze politischen Situationen, über alles Mögliche, du kannst das alles sehr negativ sehen, dann kannst du auch aufhören. Dann brauchst du nichts mehr tun. Und genau das ist, da setze ich an. Guck mal, ich habe bei Baras Ferraris, wir haben 120 Mitarbeiter und das sind durch die Bank alles ganz junge Menschen, die da arbeiten. Da sind ja mittlerweile viele, die könnten meine Enkel sein. Weißt du, wenn die mit 20, 23 da arbeiten, könnten meine Enkel sein. Und die fragen natürlich, Horst, was machen wir? Die kriegen ja alles mit. Und denen sage ich das immer in den kurzen Worten. Das Wichtigste ist erstmal, wir müssen weitermachen. Wenn wir nicht weitermachen, haben wir Anarchie. Anarchie heißt, jeder nimmt sich von dir, was er will. Anarchie ist ein Desaster, das ist Weltuntergang. Das nächste ist, du musst das geben, was du selber gerne hättest und das kostet kein Geld, vielleicht am Anfang Überwindung. Sei höflich, sei freundlich und überleg mal, was dieses Wort Respekt heißt. Es ist nicht erfunden worden, um in Liedern, Respekt, Bruder, ja, benutzt zu werden, sondern Respekt, das musst du erstmal geben, dann kannst du es auch bekommen. Das nächste ist, nicht nur Schuldige suchen. Ja, wir suchen, das ist ja in Deutschland so weit verbreitet. Es ist ja jeder an allem schuld, nur du auf gar keinen Fall. Die Politik ist schuld, der Arbeitgeber ist schuld, das Wetter ist schuld, der Nachbar ist schuld, der andere Autofahrer. Es sind ja alle schuld. Du auf gar keinen Fall. Du bist ja der Einzige, der alles richtig macht. Falsch. Punkt 1, die Regierung, wenn du darüber schimpfst. Die Regierung haben wir gewählt, wir leben in der Demokratie. Dann musst du was tun. Weißt du, du kannst irgendwo lang gehen und sagen, mein Gott, die Straße ist dreckig wie Sau. Also da muss man doch mal die Gemeinde anrufen. Ja, kannst du machen. Aber stell dir mal vor, und das mache ich tatsächlich, das ist wirklich wahr. Ich gehe mit dem Hund spazieren und habe nicht nur Beutel für den Hund bei, sondern immer noch einen kleinen Müllsack. Weil ich hebe auf. Ich hebe aber nicht auf, weil ich der Müllmann von anderen Menschen bin, sondern ich hebe auf, damit vielleicht jemand anders das sieht und das auch tut oder aber sich zumindest schlecht fühlt, weil das hingeschmissen hat. Wenn wir alle über Plastik schimpfen, dann fängt man damit an, weniger zu benutzen, vielleicht auszusortieren. Wenn ich darüber schimpfe, dass irgendwas schlimm ist, dann fange ich schon mal an. Du kannst natürlich sagen, ja, was nütze ich denn, ich alleine? Ja, wenn das jeder macht, sagen es 8 Milliarden. Mhm. So einfach ist das. Also für mich ist das einfach. Du musst es tun. Und da muss irgendeiner mit Beispiel vorangehen. Ob das was nützt, was ich da mache, ist eine ganz andere Sache. Mhm. Aber ich will mir nicht untreu werden.
Christopher, wie nimmst du das wahr? Wie gut gelingt es deinem Papa, nach dieser Philosophie zu leben? Und wie ist es bei dir und deiner Familie?
Ich sag mal, er hat ja gerade gesagt, er hat 63 Jahre gebraucht, um nach seiner Philosophie zu leben. Das heißt, ich habe da ein sehr gutes Vorbild in meinen jungen Jahren, was ich mir aneignen kann oder abgucken kann. Und wir leben auch sehr strikt genau oder versuchen, soweit es möglich ist, eben auch genau danach zu leben. Das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel, Sachen wiederverwerten, wiederverwenden. Wenn ich sehe, dass meine Nachbarin da zum Beispiel ihr Carport abgerissen hat bei den heutigen Holzpreisen, ja, das ist bereits ein gefällter Baum, aber noch gutes Holz, das kann ich aufarbeiten und dann baue ich mir was anderes dann draus. Dann kaufe ich nichts Neues, dann baue ich das wieder um und dann verwende ich das, bevor das wieder verbrannt wird, weggeschmissen wird. Oder Möbelstücke, wie viele Leute manchmal gute Möbelstücke oder sonst was einfach wegschmeißen, verschenken oder ähnliches. Ja, nicht aufarbeiten, ich kann mir doch Farbe kaufen, ich kann das doch hübsch machen und wiederverwerten, wenn es mir gefällt. Warum denn nicht? Ne, das ist auch, das bringen wir unseren Kindern auch bei. Diese Nachhaltigkeit.
Ein schönes Beispiel, dass ich dazwischen falle. Christopher war mit seinen 3 Kindern jetzt auf Ostern bei uns. Wir waren morgens woanders frühstücken und da waren sie nachmittags noch bei uns am Garten gesessen. Und dann habe ich irgendwann geguckt, was machen die 3? Die spielen. Helena ist 10.
Mhm. Aurelia ist 7.
Und einmal 4, ne?
Genau, die Kleine
ist 4. Rosa ist 4. Die 3 haben gemeinsam gespielt. Und irgendwann fiel mir was auf, worauf ich noch nie geachtet habe. Die haben kein Smartphone. Keins von den 3 hat ein Smartphone. Mhm. Die können spielen. Die erzählen, die lachen, die basteln, die bauen, die sind aber nicht weg von dieser Welt. Die spielen.
Richtig.
Ja, und das ist nicht wie bei vielen Erwachsenen, die dann mit ihren Kindern essen gehen, wo Papa da sitzt auf dem Smartphone, Mama sitzt mit dem Smartphone und der 2-Jährige kriegt, damit er ein Maul hält, entschuldige bitte, ein Smartphone in die Hand gedrückt und guckt bunte Bilder. Mhm. Natürlich kriegst du so ein Kind ruhig. Aber weißt du, du musst irgendwo anfangen. Trotzdem musst du deinem Kind den Umgang damit erklären. Das ist wichtig. Du kannst dem Kind nicht sagen, wir leben in einem anderen Jahrhundert. Aber das hat mich so begeistert, wo ich gesagt habe, guck mal, das geht. Da haben wir nie drüber gesprochen, aber das machen die beiden.
Das geht, es wird immer schwieriger. Ich habe selber eine 8-jährige Tochter und 2. Klasse. Da gibt es tatsächlich schon einige Kinder, die ein Handy haben.
Ja,
wir
jede Menge.
Sagen auch, um Gottes Willen, nein, das dauert noch ein bisschen, bis du ein Handy kriegst. Also genau so, das Kind muss kreativ sein, das muss spielen, das muss raus, das muss Fahrrad fahren, das muss hinfallen.
Ist so. So, die gehen raus in den Garten und buddeln Löcher unter der Schaukel und kommen dann nach Raune. Sehen aus wie so ein schwedisches Kind aus Bullerbü.
Ist natürlich auch so, du musst halt auch das Glück haben, einen Garten zu haben, raus zu können und so weiter. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja,
auf jeden Fall.
Weißt du, wenn wir über Glück sprechen, Horst, dich hat der WDR damals in der Oldithek entdeckt. Die wollten eigentlich nur über Teller und Trödel berichten und haben sie festgestellt, hier ist ja ein großartiger Entertainer am Start. Mit dem kann man was anfangen. So. Ja. Wäre denn aber eigentlich Songkarriere heute noch denkbar? Oder müsstest du nicht auch erst via Social Media beweisen, dass du Menschen begeistern kannst, dass du sie bewegen, berühren kannst, ehe dir das Fernsehen überhaupt eine Chance gäbe? Ja?
Das würde nicht mehr gehen. Also nein, würde nicht mehr gehen. Da habe ich viel drüber nachgedacht, auch viel mit Kollegen drüber gesprochen, auch beim Sender und, und. Die Karriere, so wie ich sie gemacht habe.
Als Quereinsteiger im Grunde, ja, ne, kann man sagen, oder?
War komplett Quereinsteiger. Ja. Ist undenkbar heute. Auch Fernsehen hat ja nicht mehr den Stellenwert für junge Menschen, wie es damals auch war. Wenn ich überlege, bei uns im Dorf, mein Gott im Himmel, wir kannten ja gar keinen, der im Fernsehen war. Ja, bei uns war ja schon derjenige Held, der bei einer Fernsehshow mal im Publikum saß, geschweige denn auf der Bühne, ja, also das war ja eine ganz andere Nummer. Und ich vergesse auch nie den Anruf von Olaf Lübcke, den Namen werde ich nie vergessen, der rief bei mir an im Laden und sagte, hallo, ich bin der Olaf, du kennst mich jetzt nicht, aber ich kenne dich, war oft bei dir essen, arbeite beim WDR in Düsseldorf, wird mit dir eine Kochsendung machen. Da habe ich ernsthaft geglaubt, das ist ein Kumpel, der mich verarscht. Warum? Ich war ja genau das Gegenteil von all dem. Wer war denn damals schon im Fernsehen? Johann Lafer. Was hat der gemacht? Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Heute zelebrieren wir. Der hatte eine Edelstahlküche, alles vom feinsten WMF-Porzellan. Der konnte Hochdeutsch. Der war Sternekoch. Ja, leck mich am Arsch. Und was war ich? Ein Arbeiterkind mit Hauptschulabschluss, der eine Kochlehre gemacht hat. Und dann in der Fabrik arbeitet und jetzt selber auf einem Kohleofen kocht.
Ja, aber wurscht, du hast die Menschen und ihre Herzen erreicht. Das ist doch das entscheidende Thema.
Ja, aber das war mir nicht bewusst in dem Moment. Und der Olaf hat mir geholfen, wie ich mich vorne... Also mir haben ein paar Menschen unglaublich geholfen. Olaf, vergesse ich nie, die erste Sendung, wie wir die gemacht haben. Ja, der kam an, ich habe gar nicht mehr gedacht, die kommen. Er hat gesagt, komm, Dienstag vorbei, habe ich frei. So, und dann kamen die Dienstag und ich hatte einen Schnäuzer hängen im Arbeitsklamotten, weil ich war am Arbeiten in der Halle. Und er sagt, wie siehst du denn aus? Wir drehen gleich. Und da kamen drei Autos von WDR angefahren, bauten Kameras auf. Der Kameramann kriegte die Krise, weil sie kein Licht hatten und, und. Und dann sagt der Olaf für mich, Horst, was kochst du denn nachher? Ich sag, du, ich fahre einkaufen, fahre nach Hause, mich umziehen. Da habe ich meine Mutter ernsthaft angerufen. Ich sag, Mama, was kochst du, wenn du nicht weißt, was du machen sollst? Sagt sie, mach Birnenbohnen und Speck geht immer. So, dann bin ich einkaufen gefahren. Und da vergesse ich nie, erste Take vor der Kamera. Ich stehe an dem Kohleofen. Und dann sagt er, und bitte? Stand ich da und sag, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Und er, stopp. Ich sag, was ist los? Er sagt, kannst du nicht machen. Ich sag, mach nur alle im Fernsehen. Er sagte, eben. Wie begrüßt du deine Gäste? Ich sag, hallo ihr Lieben. Er sagte, so fängt's an. Also ich, hallo ihr Lieben. Heute werden wir Birnen, Bohnen und... Er sagt, stopp. Er sagte, mein Gott, die Kamera ist dein Freund. Das sind deine Gäste. Wie redest du mit deinen Gästen? Erzähl denen die Geschichte. Erzähl ihnen alles, was du hier tust und warum du das machst. Und da war die erste Sendung wirklich so, der Pilot, der auch ausgestrahlt wurde, ich sage, hallo ihr Lieben, hatte keine Ahnung, was ich kochen soll, habe ich Mama angerufen, die sagte, Birnenbohnen, Speck geht immer und dafür brauchen wir. Und dann habe ich an dem Kohleofen Birnenbohnen und Speck gemacht. Das wurde ausgestrahlt, die Leute haben sich weggeschmissen, haben gesagt, was ist das für ein kranker Typ? Und damit fing es an.
Ja. Christopher, deine Kochshow auf Twitch wird inzwischen sogar von unserem Unternehmen Chefskulinar unterstützt. Grüße an dieser Stelle auch an Daniel Kemmer von den Genusswelten, der sagt, es ist einfach gut, was du da machst. Und zwar obwohl oder gerade, weil du kein Profi bist, kein gelernter Koch, sondern einfach ein cooler Typ. Und einer, von dem man in der Twitch-Welt noch viel hören und sehen wird. Siehst du das auch so?
Tja, Wachstum auf Twitch wie auf allen Social-Media-Kanälen ist sehr, sehr schwierig. Ich habe einen großen Vorteil. Ich habe durch meine Art, durch diesen ganzen rheinischen Humor, den ich damit reinbringe. Das heißt ja nicht umsonst die kleine Kölsche Kochshow. Das heißt, was steckt in diesen Wörtern alles drin? Es ist klein, es ist gemütlich, es ist in meiner Garage, es ist vor dem Oldtimer, es ist ein Teppichboden, es ist urig. Es wird Kölsch gesprochen, es wird frisch gezapftes Bier getrunken ab und zu. Wir haben immer irgendwas Leckeres und wir haben auch immer mal wieder tolle Gäste da zu besuchen. Und das heißt, es hängen zwei Kameras an der Wand und sonst ist da keiner. Und ja, das macht Spaß.
Aber die Idee ist, das regelmäßig fortzuführen und genau, das weiterzumachen, auch auf mit Gästen Fall. Und vielleicht genau, auch mal Köchen dabei. Richtig. Daniel hatte mir im Telefonat auch gesagt, dass er bestimmt auch mal vorbeischauen möchte in deiner Garage.
Das fand ich einfach total toll und darüber bin ich mit Daniel irgendwann ins Gespräch gekommen und der hat auch gesagt, Christopher, du bist eine Granate, du bist super lustig und das ist genau das, was unsere Firma braucht. Keinen 0815 guten Koch, sondern einen verrückten Vogel, der auch mal ein bisschen Blödsinn macht.
Und gibt es da manchmal Tipps vom Horst? Ich meine, wenn nicht, dann frage ich, wie wird man ein so guter Moderator? Einfach machen? Einmal anrufen, Birnenbohnen, Speck und los? Oder gibt es da keinen?
Es war schon ein langer Lernprozess tatsächlich auch, weil ich habe ja eben gesagt, ich hatte immer Menschen, die mich gut beraten haben. Sei es nur, dass mir mal jemand erklärt hat, ganz in Ruhe, pass auf, Horst, lass dich niemals auf einer Treppe fotografieren. Ja, denkst du nie drüber nach. Warum auf einer Treppe nicht? Ganz einfach, Treppe steht für Aufstieg und gleichzeitig auch dieses Bild auch genommen für den Abstieg. Ja, steil bergauf, steil bergab. Ja. Es gibt ein paar Themen, zu denen du dich niemals nicht äußern darfst in der Öffentlichkeit, weil du wirst immer viel zu viele gegen dich haben.
A, Politik, B, Religion.
Genau. Dritte Reich gibt's auch nicht. Also, da darfst du dich nicht so drüber äußern. Alles sehr, sehr schwierig. Du kannst dazu deine persönliche Meinung haben. Das heißt nicht, dass du weltfremd bist oder dass du nur populistisch unterwegs bist. Aber entweder bist du Politiker, dann ist das eine ganz andere Welt. Aber das, den Anspruch erhebe ich ja gar nicht. Ja, das würde ich niemals machen. Und du musst natürlich eine vernünftige Weiterentwicklung haben. Und diese Weiterentwicklung, die besteht halt in vielen Dingen. Wenn ich heute noch so kochen würde, wie ich ja damals gemacht habe, das habe ich Christopher häufig erzählt, ich bin heute noch als der Butterpapst bekannt. Ja, weil wenn der Horst Lichter kocht, dann brauchst du Butter. Wenn man mal die Sendungen verfolgen würde, ich habe die letzten 4 oder 5 Jahre bei Lafer Lichter Lecker nicht mehr Butter gesagt. Weil es reichte. Es reichte, ich hatte einmal die Marke gesetzt, weil es so war. Und danach hat man automatisch, wenn man Horst Lichter gesehen hat, gedacht, der hat gerade eben noch Butter gesagt. Du musst dich aber weiterentwickeln. Und das habe ich auch Christopher gesagt, als er anfing da auf Instagram und Ähnlichem zu kochen, habe ich gesagt, du, das ist witzig, das ist schön, aber bitte, wenn du Nudeln kochst, nicht immer nur aus der Tüte. Irgendwann musst du selber mal die Nudeln machen. Du musst dich weiterentwickeln. Es reicht nicht, irgendwann nur das größte Steak zu machen und zu sagen, unter 400 Gramm ist Carpaccio, das ist witzig, das habe ich mal erfunden. Ja, das ist immer noch witzig. Aber wenn du das immer wiederholst, es gibt gute Gags, die funktionieren immer, aber du musst dich weiterentwickeln. Irgendwann musst du halt mal drüber reden, wo kommt dieses Tier her? Ist dieses Tier vernünftig gehalten worden? Wie ist die Maserung? Wie ist die Reifung davon? Und ist das einfach gut, was du da machst? Und so muss man sich weiterentwickeln. Das ist wie bei vielen Dingen. Ja, man muss immer ein Stückchen, ohne sich selber zu verlieren. Das heißt nicht, dass du nachher dann eher dann Hochdeutsch reden musst. Ja, das ist Quatsch. Er soll aber auch nicht in zu sehr in ein Platt verfallen, was nicht stimmt. Er muss er selber sein. Er muss seine eigene Marke sein. Und das kann er, das ist er. Er hat viele Menschen, die ihn wahnsinnig lieb haben deswegen. Auch Menschen, die mich vielleicht nur in Erinnerung kennen, aber nicht wirklich kennengelernt haben oder sehen. Und die sagen, ja, guck mal, was ist das denn? Das ist ja wieder ein Verrückter. So, aber er soll ja kein Duplikat werden. Das wäre schade. Es wäre sehr schade, wenn mein Sohn nur ein Duplikat wäre von seinem Vater. Das hat noch nie einer geschafft. Weder in der Musik, noch in der Kunst, noch in der Küche, noch sonst irgendwo. Mhm. Ein Duplikat bleibt immer ein Duplikat, nur ein Original wird dupliziert. Er muss selber ein Original werden. Er kann sich Dinge davon abgucken, sich selber entwickeln und dann seine Art finden. Dann glaube ich schon, dass er Erfolg haben wird damit. Aber ich bitte ihn nach wie vor darum, die Reihenfolge einzuhalten. Familie, er hat einen der besten der Welt. Sein Beruf, dafür hat er viel getan, um so weit zu kommen. Das ist sensationell. Der Rest, das muss Spaß bleiben. Weil nur solange das Freude macht und Spaß ist, kann er so befreit auch so lustig sein. Wenn er irgendwann mal Quote machen muss, um zu überleben, wird er nicht mehr gut sein, dann hat er seinen Job verloren und wird seine Familie verlieren. Da hast du nichts von.
Guckst du auf Quote? Also guckst du deine Einschaltquoten an?
Ich bekomme sie jeden Tag geschickt, ja.
Guckst du morgens beim Kaffee drauf?
Sobald ich die kriege, gucke ich automatisch. Mhm. Für mich ist aber die reinen Zahlen gar nicht mal so wichtig, sondern für mich ist der Quotenverlauf. Ich bekomme auch die Kurven.
Mhm.
Ja. Weil kann eine Quote sein von den reinen Zahlen, wo du sagst, na ja, also das war auch schon viel besser. Wenn du die Quote aber, also die Kurve guckst und siehst, wenn du anfängst, kommen immer mehr dazu. Dann hast du alles richtig gemacht. Gefährlich wird, selbst mit einer Spitzenquote, wenn die aber von der Kurve andersrum geht, ist sie vielleicht besser von den Zahlen. Aber sie ist schlecht, weil du verlierst Leute.
Wobei es ja auch immer sein kann, dass einfach Dinge passieren. Ja? Also es kann ja sein, dass man selbst bei Bares für Rares mal wegschaltet, weil gerade der Papst stirbt und logisch, man eben sich nochmal informieren muss über das Weltgeschehen. Ja, das kann ja sein. Ne?
Ja.
So, aber dennoch guckst du wirklich jeden Tag deine Quote an?
Ja, die gucke ich jeden Tag an. Also ich reg mich nicht drüber auf oder sag, sondern was ich mache seit vielen Jahren ist mit dem ganzen Team und auch dem Sender, dass ich immer wieder darauf verweise, wir machen kein Fernsehen für uns. Ich mache nicht Bares für Rares mit meinen Experten und Händlern für uns. Manch einer wird das vielleicht irgendwann mal falsch interpretieren. Nein, das machst du nicht für dich. Das machen wir auch nicht für den Sender. Sondern du musst es machen für den Zuschauer. Wenn der Zuschauer, das ist wie im Restaurant, wenn es dem Zuschauer schmeckt und er sich wohlfühlt, hast du Stammkunden. Trotzdem, und das ist auch wichtig, musst du dich beständig weiterentwickeln. Und zwar so sanft, dass es keiner merkt, aber alle, wenn du mal zurückblickst, sagst, ach guck mal, das ist ja doch ganz anders geworden. Ja, weil du musst ja auch neue Menschen wieder erreichen können. Küchenschlacht ist ein Spitzenbeispiel. Gibt es ja einiges länger sogar. Ich habe ja damals die ersten Sendungen moderiert. Ich habe ja die allerersten gemacht. Küchenschlacht gibt es jetzt, glaube ich, fast 19 Jahre. Und die sind immer besser geworden, weil die sich weiterentwickelt haben. Und so kann Christopher sich auch weiterentwickeln und gleichzeitig diese Freude, diesen Spaß auch noch mehren dadurch. Da gehört auch zu, dass du in verschiedenen Dingen vielleicht professioneller wirst. Ja, du kannst nicht immer bei Twitch sagen, hallo, da seid ihr, ich bin jetzt live auf Sendung. Mensch, Kinder, wo habe ich hier die Einkaufsware hingelegt? Die muss ich jetzt mal suchen gehen. Das ist vielleicht einmal unglaublich witzig. Beim zweiten Mal sagen sie, ja, mein Gott, ist jetzt so blöd, sich die Tüte da hinzustellen. Ja, weißt du, was ich meine?
Ja,
so musst du dich weiterentwickeln in allem. Weißt du, du kannst einen Podcast machen, vernünftig vorbereitet. Und der erste war vielleicht aus Versehen und eine Welt.
Ja. Also bei Twitch ist das ja so, das ist ja wirklich eine Dauer-Live-Sendung. Ja, also mindestens anderthalb Stunden. Ich versuche das wirklich, diese Zeit einzuhalten. Wenn du manchmal einen Gast da hast, der super spannend ist, so wie Sam Eisenstein oder Torben Klein, großer Karnevalssänger, dann kann das auch was länger gehen, weil dann fesselt das Publikum. Bei so einer Live-Sendung ist es aber auch so, dass sehr viel schief gehen kann. Und ich gehe zwei Stunden, bevor ich live gehe, gehe ich das Rezept im Kopf komplett durch und überlege, welchen Topf und welchen Löffel, welches Gewürz brauche ich dafür? Das war mal ein Tipp, den du mir gegeben hattest. Ne? Also Mise en Place bei mir ist trotzdem immer noch hundsmiserabel. Und ich stehe in der Küche oder in meiner Garage und meinem Cerankochfeld oder Induktion, grauenhaft, und fange an zu kochen und denke, scheiße, ist das Salz? Und hab das Salz, ich vergesse immer was, immer. Das mache ich aber nicht absichtlich, das geht mir einfach. Ich habe tausend Sachen im Kopf. Aber
macht's das dann nicht aus?
Irgendwie schon.
Ja, ne? Ja, aber ich glaube, dann kommt ja das typisch Kölsche raus, ja, es ist noch immer gut gegangen, oder?
Ja. Das
ist
mal, dann der deswegen habe ich mir das hier auf den Unterarm tätowiert, das ist ja mein Leitspruch, der hat noch immer Jote Jange.
Der Spickzettel fürs Leben.
Ja, tatsächlich, genau, das war so mein Motto.
Sehr cool.
Horst, nochmal ganz kurz am Abschluss dieses Podcasts müssen wir einmal noch kurz über Bares für Rares sprechen. Ein Thema, wie ist das eigentlich entstanden, das Ganze? Warst du zuerst da mit dem ganzen Thema um die Oldithek, um den Trödel, den du gerne magst, den ganzen Nippes da drumherum? Oder gab es erst die Show und das Konzept dieser Show und du wurdest als Moderator dann gefunden? Wie kam das Ganze zustande?
Also die Wahrheit, es klingelte mein Telefon. Ein Herr Fuchs rief mich an, den kannte ich, und sagte, Horst, ich habe ein Problem. Ich sage, was denn? Der stand gestern Abend unter der Dusche, musste an dich denken, aber nicht, dass du jetzt was Falsches denkst. Genau so war der Satz. Er sagte, ich habe ein Format, das finden wir grandios, das möchte kein Sender, aber das bist du. Ich sage, dann erklär mal kurz. Dann sagt er, pass auf, du liebst Menschen, Geschichten. Du liebst diese ganze alte Scheiße. Also damit meint er Aktäten, also damit es zu tun hat. So, das liebst du, das war ja schon immer von Kindheit an. Mhm. Also jetzt packen wir beides zusammen. Geht wie folgt. Und das ist wichtig, ein gutes Format muss schnell erklärt sein. Die Menschen kommen damit zu dir, du holst dir die Geschichte von den Menschen, Die bekommen eine Expertise als Grundlage zum Verhandeln und dann sitzen in einem separaten Raum echte Händler, die nicht wissen, was kommt. Und dann können aber die Verkäufer mit dem Wissen der Expertise verhandeln. Verkaufen oder nicht. Ich sag, das finde ich großartig. Weißt du, ein gutes Konzept, wenn du das lange erklären musst, ist es kein gutes Konzept. Da sagt er, ja, Horst, aber Problem ist, will keinen Sender haben. Ich sag, gut, ich rede mit dem ZDF. Da ich mit dem Intendanten sehr gut konnte und alles, was ich bis dato gemacht habe, ich klopfe gerade mal auf Holz, also auf meinen Kopf, war alles sehr erfolgreich und ich habe nie große Ansprüche gestellt und habe nie irgendwo, ja, da mich als Grand Diva, habe ich mit ihm gesprochen. Ich sage, du, wir haben da ein Format, das finde ich so großartig, das würde ich gerne machen. Und ich vergesse nie seine damaligen Worte, der ist ja mittlerweile auch in Rente. Der sagte, du, pass auf, Horst, wir machen es wie folgt. Ihr bekommt 6 Folgen. Sonntags morgens haben wir einen ganz beschissenen Sendeplatz, haben wir bis jetzt 2%. Aber eins kann ich dir jetzt schon sagen, Trödel im deutschen Fernsehen funktioniert nicht. Ja. Dann haben wir angefangen mit einem winzigen Team, das waren all over 7 Mann. Wir haben die Händler und die Experten gecastet. Einer oder zwei kamen sogar aus Versehen dazu, weil andere nicht kamen. Und dann haben wir die ersten Tage gedreht, haben also viel Arbeit reingegeben. Ich vergesse nie den ersten Tag, wo wir gedreht haben. Da haben wir morgens um 8 angefangen und die sind nachts raus, ich glaube um 2:30. Ja, für eine Sendung, für 6 Verkäufe. Weil wir wussten ja noch nicht, wie es geht. Ja, das heißt, du musstest erstmal die Sendung immer am Anfang erklären. Wir hatten nur 3 Kameraleute und die haben den ganzen Tag die Kameras geschultert. Da gab es keine Stative oder was. Es war ein Desaster, aber wir hatten so einen Spaß und die waren so verrückt und das war so außergewöhnlich und so spannend. Und dann habe ich unfassbar Werbung gemacht. Das heißt, ich habe geguckt über mein Management, dass ich in jede verfügbare Talkshow komme, dass ich für jede Zeitung und Zeitschrift Interviews gebe und habe dann mit dieser Leidenschaft davon erzählt, dass es manchmal ein Krimi ist, mal eine Komödie, mal eine Tragödie. Was da passiert, war halt so toll, so aufregend, so schön, so lustig. So. Und dann wurden wir das erste Mal ausgestrahlt, sonntags morgens, 11 Uhr, ZDF, wo die vorher 1,5-2% hatten. So, und wir hatten beim ersten Mal, glaube ich, 5,5. War ja schon eine Sensation.
Ja.
Die Sonntag drauf, da hat man dann schon 7 oder 8%. Da wurden alle, was ist das denn? Ja? Und dann wurde automatisch die zweite Staffel in Auftrag gegeben. So, und dann waren wir relativ schnell sonntags morgens bei 8-10%. Ja, wo alle gesagt haben, was ist das denn? Das funktioniert ja. Und ich weiß noch, wie am Anfang der Sender dann anfing und sagte, ja, vielleicht schon mal täglich machen. Und dann gab es Leute beim Sender, die sagten, ja, kann man das denn häufiger drehen? Gibt es denn genügend alte Sachen? Ja, so, jetzt mache ich mal einen Sprung. Wir sind jetzt im 11. Jahr. Wir haben jeden Tag ca. 2 Millionen Zuschauer, jeden Tag nachmittags. Wir haben zwischen, ich habe eben noch die Quote von heute Morgen, zwischen 23-25% Gesamtmarktanteil. Und bei den jungen Zuschauern, wenn es ganz beschissen läuft, 8%, aber auch 15. Nach so vielen Sendungen. Nach 11 Jahren. Und davon sind wir jetzt 10 Jahre täglich. Machen 230 tägliche Sendungen. Trotzdem machen wir uns unentwegt Gedanken, was kann man besser machen. Wir haben uns entwickelt, die Expertisen wurden besser, wir haben immer mehr Händler bekommen, da muss was passieren. Wir haben außergewöhnliche Gegenstände, wir haben aber auch einfache Dinge dabei. Oder die erste Abendshow, 7:45 als sie kam. Ja, da haben die gesagt, ja okay, probieren wir mal. Und da weiß ich noch, wie man mich gefragt hat, Horst, möchtest du den Donnerstagabend oder einen Samstagabend? Ich sagte, einen Donnerstag. Und die sagten, du bist der Erste, der keinen Samstag will. Ich sagte, du, Samstagabend Primetime. Das ist, boah. Ich sagte, du, aber ganz ehrlich, da läuft so viel geile Sachen. Ich sage, ich bin aber lieber ein toller Hecht am Donnerstag als eine normale Forelle am Samstag. So. Und dann vergesse ich nie, wie wir die erste 7:45 ausgestrahlt haben. Ich lieg morgens noch im Bett, da haben wir noch in Freiburg gewohnt. Da klingelt Telefon, da rief mich der Unterhaltungschef an, morgens um 7:30. Der hat mich wach geklingelt. Der kriegte kaum einen Satz raus. Sagte, oh, das ist ja unfassbar. 6,5 Millionen. Ja, das war ja war ja eine Sensation. Ja, wir hatten ja auf einmal so viel wie damals noch Wetten, das. Mhm. Ja, und das ist eine Geschichte, die passiert im Fernsehen vielleicht jedes Vierteljahrhundert mal. Ja. Ja, aber es liegt vielleicht auch der Erfolg darin, guck mal, bei uns wird keiner verarscht. Wenn vor mir jemand steht, klein, dick, mit abstehenden Ohren, würde ich mich niemals über diesen Menschen lustig machen. Er bekommt von mir den Respekt, wovon ich eben mal gesprochen habe. Egal, ob du mit einer kleinen Tasse kommst, mit einem Sprung drin, wird die genauso korrekt behandelt, als wenn jemand kommt mit einem Ölgemälde von Picasso. Das muss sein. Und es kann sich jeder wiederfinden. Du hast immer wieder Dinge dabei, die uns alle von den Socken hauen. Einer ankommt und sagt, er will 500 Euro haben und kriegt dann auf einmal 30.000. Das andere, die wollen 2.000, sind gierig und geben in einem Angebot von 100 aus. Das ist unglaublich.
Aber gibt es irgendwie einen Moment aus den 11 Jahren, der vielleicht auch gar nicht ausgestrahlt wurde, aber der dir echt im Gedächtnis geblieben ist?
Mir sind viele Dinge im Gedächtnis geblieben. Wo wir alle am Set geweint haben, ja, wie damals bei einer der Primetime, diese Dame, die da war mit diesem kleinen Porzellanschälchen. Weißt du, weil ich, gut, im Alter wird man noch immer empathischer, davon mal abgesehen, ja. Aber die steht vor dir und du kannst ja Menschen irgendwann so ein bisschen lesen und du siehst diesen Menschen vor dir stehen, diese Frau, und du siehst ihr an, die trägt eine Last. Die hat ihr Leben lang nichts für sich getan. Wirklich nicht. Da war man auch, glaube ich, nie wirklich gut zu ihr. Das merktest du bei der Frau raus. Die ist aufgewachsen bei ihren Großeltern, die arbeitet für viele andere Menschen. Ich glaube, die war sogar Krankenpflegerin oder Altenpflegerin. Und sie hat bei den Großeltern immer vor der Vitrine gestanden mit diesem Döschen. Das durfte sie nie anfassen. Aber als sie starben, bekam sie es. Als einzige. Dieses Stück nur. Die anderen bekamen ein Haus. So, und jetzt wollte ihre Tochter einen Führerschein machen. Dafür wollte sie es verkaufen. Und dann hat sie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, sie wollte 200 Euro auf jeden Fall haben, sonst nimmt sie es wieder mit. So, und jetzt war das eine Weltsensation. Das war Meißner Porzellan, ich glaube 300 oder 400 Jahre alt, keine Ahnung, uralt, handbemalt, mit Silber von der edelsten Silberschmiede gerahmt, und ich kriege da nicht mehr komplett zusammen, aber es war auf jeden Fall eine Weltsensation. So, und dann bekam die Frau oben dann, glaube ich, 5.000 oder 7.000 Euro. Weißt du, aber allein bei der Expertise hat auf einmal das ganze Publikum geweint. Weil du merkst, wenn es jemand verdient, dann diese Frau. Hm. Und dann habe ich sie mir noch einen Arm geschnappt und habe gesagt, bitte, tu mir einen Gefallen. Nimm die Hälfte für deine Kinder. Mit der anderen Hälfte tust du was für dich. Ja? Und das sind so Dinge, weißt du, die gehen ins Herz rein, die sind unglaublich. Oder ein Spruch von einem alten Herrn, also kann ich jetzt stundenlang weitererzählen, Entschuldigung. Der stand da vor mir mit seiner Frau und habe ich frage ja immer, wie lange seid ihr verheiratet? Und er sagte, 63 Jahre. So, da war ich natürlich tief beeindruckt, natürlich machst du Blödsinn drüber, das ist ein Geheimrezept für mich. Ich sage, wie überlebt man das denn als Mann? Und der hob dann nur den Zeigefinger und guckte mich ernst an und sagte, wissen Sie, Herr Lichter, wir stammen noch aus einer Generation, da wurde noch repariert und nicht gleich neu gekauft. Vergisst du auch nie mehr. Weißt du? Wunderbar. So habe ich auch viel gelernt da, viel gelacht. Du hast auch Mensch kennengelernt, wo du denkst, naja gut, aber im Großen und Ganzen ist das wunderbar, wunderbar.
Hast du den Händlern eigentlich auch schon mal selber was verkauft? Oder also jenseits auch der Kameras? Oder bist du ein Sammler, der nichts verkauft und alles selber behält?
Also ich bin Sammler auf der einen Seite, ja, aber ich bin kein Messi, will mich nicht zu und konnte mich auch immer sehr gut trennen. Das weiß Christopher auch. Immer wenn was Ballast wurde, wurde aufgeräumt, dann wurde verkauft, weggegeben. Ja. Es gibt nur eine Geschichte, die erzähle ich jetzt nicht korrekt. Ja, ein paar Sachen muss ich weglassen, um Menschen zu schützen. Ich hatte bei mir im Betrieb Dinosaurierbilder an der Wand hängen. Hm. So. Die habe ich gekauft ganz am Anfang, als ich mit meinem Laden anfing, als ich wirklich kein Geld hatte. Da kamen fahrende Herrschaften zu mir. Die hatten am LKW diese Dino-Bilder, 1,50 Meter mal 2 Meter. Skelette gemalt. Ich war so verliebt in die Bilder, kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe die Bilder gesehen und ich war, wow. Und die wollten aber damals 10.000 Mark haben. Die hatte ich nicht. Das war so viel wie heute Millionen. Das hatte ich nicht. Da habe ich die weggeschickt. Und was mache ich? Ich war ja immer schon gestört. Gehe am nächsten Tag zur Bank, ist kein Witz. Nehme einen Kredit auf über 10.000 Mark und denke, du forderst das Schicksal heraus. Wenn die wiederkommen, dann kaufe ich die Bilder. Wenn sie nicht wiederkommen am nächsten Tag, bringe ich das Geld zurück. Ja, als wenn die das riechen. Ja, natürlich stehen die am nächsten Tag mit den Bildern am Hof. Onkel Hotte kauft die Bilder und kennst das Gefühl, du kaufst was, die fahren vom Hof und die wird totschlecht. Mir war so schlecht, ich hätte kotzen können. Ich denke, boah, was hast du gemacht? Du bist komplett schwachsinnig. Weil das, wenn das Kindermalerei ist, wenn das einfach nur Müll ist, jetzt hast du einen Kredit am Arsch dafür. Na, jetzt standen die bei mir im Laden und die Ärztin, die mir mal das Leben gerettet hat, Frau Dr. Schilke in Rommerskirchen. Ihr Mann gab eine Kunstzeitschrift raus, die war bei Ärzten und nun. So, die kannte ich halt wirklich gut und habe ich die zum Essen eingeladen, habe für die gekocht und wir hatten einen schönen Abend und ganz zum Schluss sag ich, möchte Ihnen noch was zeigen. Geh raus, mach das Bettlaken von den Bildern weg und habe jetzt auf eine Antwort gewartet. Aber was da passierte, hätte ich nicht mitgerechnet. Die sind gegangen, ohne Tschüss zu sagen. Sofort. Die waren weg. Da habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich denke, was habe ich gemacht? Da habe ich gedacht, vielleicht denken die, du hast die eingeladen zum Essen, damit sie die Bilder kaufen sollen. Also gehe am nächsten Tag hin, kauf Blumen, gehe zur Frau Dr. Schilke in die Praxis. Die lässt mich rein. Ich sage, Frau Dr. Schilke, ich wollte mich bei Ihnen entschuldigen. Und dann sagt sie, setzen Sie sich hin, Herr Lichter. Wegen Ihnen hatten wir gestern Abend den größten Ehekrach, den wir je hatten.
Weil die sie nicht gekauft haben.
Sagt sie, nein, mein Mann hat mir vorgeworfen, dass ich Ihnen die Gemälde verkauft habe ohne sein Wissen und ich habe das meinem Mann vorgeworfen. Die Gemälde gehören uns. Da war mein Kreislauf am Arsch. Jetzt hatte ich auch noch geklaute Bilder da stehen. Denen gehörte das Schloss Schaumburg bei München und da gehörten die Gemälde rein. Da wohnten die aber nicht mehr. Dieses Schloss stand halt voll mit allem Gedöns, auch zum Verkauf. Und der damalige Schlossmensch, der da aufgepasst hat, hat heimlich immer was an die Herrschaften verkauft, die durch die Lande fahren, unter anderem die Bilder. Und dann sagten die, wir klären die den Sachverhalt. So, und dann kamen die zu mir und sagten, sie hätten das alles geklärt, intern. Die bekamen also irgendwie das Geld von ihm, frag mich, wie sie es gemacht haben und haben mir die Gemälde geschenkt. Und die hingen 20 Jahre bei mir im Laden. Oben unter der Decke. Riesengroß. Hat immer mal einer gefragt.
Kenne ich noch die Bilder.
Ja, aber wollte sie keiner kaufen. Mhm. Weil ich wollte die auch verkaufen. Das Museum König in Bonn wollte die unbedingt haben, als sie eröffnet haben, ich glaube 91 oder 92 für die Erstausstellung. Aber die wollten die geschenkt haben. Das konnte ich ja nicht. Ja? Ich hatte ja noch einen Kredit am Laufen. Auf jeden Fall hatte ich die Bilder, bis ich den Laden aufgelöst habe. Und auch da wollte sie niemand kaufen. Dann hatte ich die jahrelang in der Garage stehen. Und dann fing Baches Ferraris an. Ich dachte, ja, Mensch, da muss man die Experten kommen lassen. Ja, nee, das ist nichts. Auch so ein bisschen. Nee, keine Ahnung, da ist keine Signatur drauf. Nee. Da habe ich die Händler alle kommen lassen. Ja, nee, ach, boah, was willst du denn damit und groß? Und nee, nur einer sagte, muss ich aufpassen, was ich sage, die hatten ein entsprechendes Haus. Das wäre was für bei uns. Da rede ich mit meinem Vater. Was sollen die denn kosten? Ich sage, 5.000 Euro. War ja im Prinzip meine 10.000 Mark, nur ohne Zinsen. Mhm. Ich sage, mehr nicht. Wenn die für euch sind. Ja, die müssen bei uns in das Haus rein, da passen die perfekt rein und die werden wir für immer behalten und so weiter und so fort. Also verkaufe ich denen die Bilder für 5.000. Daraufhin rief der Vater mich 1.000 Mal an, fragte mich 1.000 Sachen. Ich habe noch damals, lebte die Frau Doktor noch, mit ihm connected und, und. 3-4 Monate später kommt einer meiner Experten zu mir und sagt, Mensch, hat der dir das erzählt? Ich darf jetzt keinen Namen sagen. Ich sage, was denn? Ah, nee, wenn er nichts gesagt hat, sage ich auch nichts. Da bin ich dann hingegangen, ich sage, und, alles gut? Ja, alles gut. Ich sage, lieber was Besonderes? Nee. Ist da was Neues? Nee. Ist da, wie geht Vater? Ja, gut. Ich denke, ja, stimmt aber nicht. Ich würde zu dem anderen, ich sage, jetzt komm, jetzt sag, was ist los? Ja, scheiße, die haben die versteigert für 100.000. So, da war ich natürlich pisst. Ja, weil wenn die jetzt gekommen wären, mir ging es ja nicht um Geld, sondern wenn die gekommen wären und hätten gesagt, Rost, die sind nochmal 5.000, dann wäre das für mich Helden gewesen, ich hätte das Geld gespendet. Wären die gekommen mit einer tollen Flasche Rotwein, hätte ich gesagt, Gentlemen, alles gut. War ja jetzt ihr Eigentum. So, die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende. 3 Jahre später kommt ein neuer Händler zu mir und fragt mich, ob ich noch so Dino-Bilder hätte. Ich sage, wie kommst du denn jetzt da drauf? Ja, eine Wahnsinnssensation, ist ja unglaublich. Ich sage, ja, was denn? Ja, auf der Versteigerung, mein Vater war dabei, aber der ist dann ausgestiegen bei 150.000. Ich denke, musst du aufpassen, der redet von was anderem. Ich sage, was denn, wo denn? Ja, da gibt es ja in Belgien diese riesige Antikmesse. Da kommen ja die Hollywood-Stars und alles Mögliche hin. Was lachen, da sind meine Gemälde versteigert worden für 1 Million Euro an amerikanischen Sammler.
Puh.
Da war ich übrigens nicht mehr sauer, weil mein Leben hat mir ja viel Gutes gegeben. Ja. Mir geht's wunderbar, alles ist ein Traum. Mehr geärgert hat sich damals der andere, der sie vorher hatte. Das war okay, Strafe genug für ihn, aber alles gut. Aber jetzt überleg mal, ich hatte viele Verpflichtungen, viele Sorgen und es hingen 2 Jahrzehnte 1 Million an der Decke und keiner wusste es.
Wahres für Rares im wahren Leben, wie schön. Freunde, so langsam kommen wir zum Ende. Aber eine Frage hinten raus immer noch, die stellen wir seit mehr als 5 Jahren wirklich jedem Gast. Und das ist auch eine ganz klassische Frage. Stellt euch vor, ihr könntet für 24 Stunden jemand ganz anderes sein. In dessen Haut schlüpfen, in dessen Rolle sein. Ihr könntet in dessen Stadt jeden Hebel dieser Welt umlegen. Ihr könntet genau das, was der kann, ob das nun Autofahren ist, auf großer Bühne singen, ob das Politik machen ist, eine Bundesliga-Mannschaft, ganz egal. Und wir hatten schon die unterschiedlichsten Dinge. Manche wollten gerne ihre eigene Frau sein, andere wollten genau das nicht. Und die Frage ist natürlich an euch, wer wärt denn ihr? Christopher, und wenn du magst, darfst du dich gerne beginnen. Wer wärst du für 24 Stunden und was würdest du tun?
Ich selber.
Du selber?
Ja.
Okay, nach 5 Jahren, das war das erste Mal, dass jemand sagt, du wärst gern du selber. Das ist
wenn auch cool. Wenn ich darüber so nachdenke, also ich bin ein Riesenfanat, also prominente Menschen sind für mich normale Menschen. Das ist nichts Besonderes, ja?
Ja.
Es gibt nur einen einzigen, wenn ich den sehe, dann kriege ich kalte Füße und das ist Otto Walkes. Das ist so mein Idol. Ja. Aber trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, ich möchte mal für 24 Stunden in der Haut von ihm stecken.
Okay.
Auf keinen Fall. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, was ich aktuell habe und wie ich lebe, wie glücklich ich bin, was für ein tolles Verhältnis ich mit meinem Vater habe, traumhafte Kinder, traumhafte Frau, wir haben das Glück, ein Haus zu haben, ich habe ein tolles Auto in der Garage stehen, ich habe ein paar Leute, die ich Freunde nennen kann, ich würde auch für 24, noch nicht mal mehr für 12 Stunden tauschen wollen.
Schön.
Was, wie ist es bei dir?
Ich bin ein bisschen älter. Ich sehe das anders. Ich wäre jetzt sehr gerne ab heute für 24 Stunden Donald Trump. Ich würde sie alle einladen. Ich würde mich hochoffiziell vor der Weltpresse entschuldigen. Ich würde vieles richtigstellen, meine Macht dazu nutzen, möglichst bald so viel als möglich Zufriedenheit herzustellen.
Hatten wir auch noch nicht. Ist natürlich auch sehr aktuell. Wir hatten schon viele, die gesagt haben, sie wären gern Wladimir Putin, um auch das Leid überall zu beenden. Aber finde ich auch eine tolle Aussage. Vielen Dank, lieber Christopher. Vielen Dank, lieber Horst. Vielen Dank für eure Zeit. Und ich würde gerne, Horst, du bist bekannt für immer für tolle Sprüche. Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt und hilft beim Kochen, um wieder ein bisschen auf die Kulinarik zurückzukommen. Und Christopher, du hast heute auch noch einen schönen Satz gesagt. Da ging es um die Freundschaft. Freundschaft verlangt nichts. Finde ich einen tollen, tollen Satz. Vielen Dank euch beiden.
Danke. Sehr gerne.
Wir bedanken uns und ich entschuldige mich bei meinem Sohn, ich habe zu viel erzählt.